ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Es gibt doch eigentlich keine schönere Jahreszeit zum Daten als den Frühling.
Deshalb wollen wir euch Hinge vorstellen. The dating app designed to be deleted.
Hinge ist gemacht für Menschen, die es ernst meinen. Und zwar unabhängig von deiner sexuellen Orientierung oder Geschlechtsidentität.
Du legst ein ausführliches Profil an mit deinen gewählten Pronomen, kannst dafür sogar Sprachnachrichten und Videos aufnehmen. All das hilft dem Algorithmus, dir die Menschen anzuzeigen, mit denen du besonders kompatibel bist.
Und wenn du unsicher bist, wie du ein gutes Gespräch anfangen kannst, machen dir die Prompts den Einstieg viel leichter.
Prompts sind kurze Fragen, mit denen du dein Profil tunen kannst, mit denen du dich so zeigen kannst, wie du wirklich bist. Und dies deinem Gegenüber ermöglichen, gleich ein authentisches Gespräch anzufangen.
Hinge hat Prompts speziell für die LGBTQIA+-Community entwickelt, zum Beispiel, welche queeren Orte deine Favorites sind oder wie Gender Euphoria für dich aussieht.
Also, wenn du noch auf der Suche nach authentischen Verbindungen bist, lad Hinge runter und probier die Prompts aus.
Helena Barop ist Historikerin und Autorin. Sie hat ein faszinierendes Buch geschrieben. Es heißt Der große Rausch und handelt von der Geschichte der Drogen und der Drogenpolitik. Wir fragen sie heute genau über dieses Thema aus und sie nimmt uns mit auf einen Ausflug durch die Geschichte. Es geht um die gut ausgestatteten Drogerien des 19. Jahrhunderts, die Erfindung des Freizeitkonsums durch erkältete Romantiker, die Anfänge der Prohibitionspolitik im amerikanischen Kolonialismus, über die Erfindung der internationalen Drogenpolitik und die Geburt der organisierten Kriminalität. Es geht um Suchtpersönlichkeiten und Beatpoeten, um Probierkonsum und problematischen Konsum, um Keine Macht den Drogen und Kenn dein Limit, um Al Capone und Christiane F. Je mehr wir verstehen, wie komplex und vielschichtig die Geschichte der Drogen ist und wie tief unsere Drogenpolitik in überholten Ideen über Substanzkonsum verwurzelt ist, desto mehr drängt sich auch die Frage auf, wie müsste eine zeitgemäße, menschenfreundliche, wissenschaftlich fundierte Drogenpolitik eigentlich aussehen?
Guten Morgen.
Good morning.
Ihr habt mich heute eingeladen, um mit euch über Alkohol und Drogen zu sprechen. Und jetzt wollte ich euch mal fragen, was sind eigentlich Drogen?
Ja, was sind eigentlich Drogen? Ja, wir haben das mal in einer Podcast-Folge live bei Wikipedia nachgeschlagen, weil wir halt keinen Plan hatten. Mika meinte, Drogen ist halt immer alles eine Interpretationsfrage irgendwie.
Ich habe, glaube ich, gesagt, das ist eine Quatschkategorie. Oder zumindest eine Kategorie, die irgendwie sozial und kulturell geformt ist, weil wenn ich meine ADHS-Medikamente aus der Packung nehme und sie in kleine Tütchen abfülle und auf der Straße verkaufen würde, dann wäre aus einem Medikament eine Droge geworden.
Mhm. Ja, und ich habe gesagt, dass es irgendwie für mich so nicht so richtig Sinn macht, weil der Drogenaspekt wird auch dadurch hervorgerufen, dass es eine bewusstseinsverändernde Substanz ist und nicht, ob das legal oder illegal ist. So, und da sind wir dann irgendwie stecken geblieben.
Genau, da seid ihr hängen geblieben.
Ja, genau. Ja.
Das verstehe ich total gut, dass ihr da hängen geblieben seid. Und das kann ich euch auch erklären, wie das passiert ist. Und zwar ist der Drogenbegriff ist aus zwei Gründen ein bisschen kompliziert. Erstens wird er von verschiedenen Leuten ganz unterschiedlich benutzt. Also es gibt ganz verschiedene Definitionen, die irgendwie so ein bisschen in der Gegend rumschwimmen. Das ist das eine Problem, er ist diffus. Das andere Problem ist, dass er ein Reizwort ist. Also es ist ein politischer Kampfbegriff, der von verschiedenen Seiten über Jahrhunderte benutzt worden ist, um bestimmte Ziele zu erreichen, um bestimmte Ängste zu wecken. Das heißt, da hängt so ein ganz großes Bündel hinten dran von Assoziationen, Emotionen, Gefühlen, Bildern auch ganz oft und diffusen Dingen, die man damit verbindet. Und das führt dazu, dass sozusagen, bevor der Kopf angefangen hat, irgendwas zu denken, dieser Begriff schon ein riesengroßes einen emotionalen Tumult in den meisten Leuten entfacht, der dann dazu führt, dass die Leute nicht mehr ganz besonders klar nachdenken können. Deswegen macht es, glaube ich, Sinn, wenn wir diesen Begriff erstmal so ein bisschen auseinanderfummeln, Und da wird es vielleicht ganz gut helfen, wenn man anfängt bei der Art, wie dieser Begriff gebraucht wird in der Debatte im Moment. Also was man immer hört, sind die Unterscheidungen legale Drogen, illegale Drogen und harte Drogen, weiche Drogen. Das sind so ein bisschen die Sachen, damit können wir vielleicht einsteigen. Also es wird unterschieden zwischen legalen Drogen und illegalen Drogen. Manche sagen aber auch Drogen und meinen nur die illegalen Substanzen. Und andere, die sozusagen diese beiden Unterscheidungen machen, sagen sozusagen Drogen zu allen psychoaktiven Substanzen. Also die würden, wobei die meistens auch nur Zigaretten und Alkohol mit reinnehmen, ne, in das Bündel, aber nicht Koffein zum Beispiel, was auch eine psychoaktive Substanz ist. Deswegen würde ich sozusagen, wenn wir jetzt mal gesehen haben, aha, es ist alles ein bisschen diffus, würde ich jetzt mal vorschlagen, so wie ich es mache in meinem Buch Der große Rausch und auch in meiner Doktorarbeit, habe ich mich dafür entschieden, den historischen Begriff zu benutzen. Ich habe mir nämlich angeguckt, wo kommt denn eigentlich der Drogenbegriff her? Und da ist es so, Drogen heißt ganz ursprünglich, kommt es von dem niederländischen Wort Drogewaarten. Das heißt Trockenfässer. Das sind die Trockenfässer, in denen getrocknete Heilkräuter in der frühen Neuzeit aus aller Welt um die Welt mit den Schiffen gefahren worden sind.
Wann ist
das
die frühe
heißt, es geht
Neuzeit?
Eigentlich, die frühe Neuzeit ist von 1500 bis 1800 ungefähr.
Alles klar. Danke.
Also das ist das zwischen dem Mittelalter und der Französischen Revolution.
Okay.
So die Renaissance und Aufklärung und so weiter.
Okay.
Und das ist die Zeit, in der Heilkräuter durch den Kolonialismus durch die ganze Welt transportiert werden und sich überall verteilen. Und das sind aber eben noch keine weiterentwickelten, von der chemischen Industrie irgendwie manipulierten Wirkstoffe, sondern das sind halt Sachen wie Opium zum Beispiel oder Coca. Das heißt, es sind sozusagen die Pflanzen. Ja? Aber Drogen sind in dem Moment noch Medikamente. Also es gibt noch keinen Unterschied zwischen Medikamenten und Drogen, sondern das ist das Gleiche. Das ist auf Englisch ja bis heute so. Drugs, also im Drugstore kauft man heute immer noch Medikamente ein. Wir kennen das aus dem Deutschen auch. Die Drogerie war ursprünglich das Gleiche wie ein Drugstore. Das heißt, deswegen gibt es auch heute noch diese Tees, ne, diese Erkältungstees und so. Das heißt, der Drogeriemarkt ist ursprünglich mal die Apotheke, in der man einfach alles bekommt, weil es noch keine Verschreibungspflichten gibt. Und dann ändert sich das im Laufe des 19. und 20. Jahrhunderts, weil nach und nach Drogen, also weil nach und nach die Medikamente immer wirkungsvoller werden und man erkennt, dass man aus ganz verschiedenen Gründen, die ich ganz ausführlich in meinem Buch beschrieben habe, entsteht eine Stimmung, die dazu führt, dass man denkt, es gibt bestimmte Arten, Drogen zu gebrauchen und Drogen zu missbrauchen. Drogengebrauch ist dann Medikamentengebrauch, also heilend, also alles, immer wenn es eine medizinische Indikation gibt, dann ist es ein Medikament, dann ist es okay. Das entscheidet die Ärztin oder der Arzt, indem sie dir ein Rezept schreibt. Also in dem Fall von deinem Ritalin, da hast du ja ein Rezept von deinem Arzt, deswegen ist ein Medikament, alles in Ordnung. Ja? Aber sobald es eben nicht diese Indikation gibt, ist es eine Droge, das heißt, dann ist es eine, im Deutschen hat sich das dann ganz auseinander dividiert, da ist es Medikament und Droge geworden, im Amerikanischen sind es mehr die guten und die bösen Drogen. Das heißt, sobald es dann ein Missbrauch ist, ein Medikamentenmissbrauch, ist es eine Droge und dann ist es nicht mehr okay, dann findet es die Gesellschaft nicht mehr in Ordnung. Und dann wurden nach und nach Gesetze gemacht, die eben diese Unterscheidung festgelegt haben. Und dann gab es irgendwann die Entwicklung, dass bestimmte Substanzen, da wurde beschlossen, für diese Substanzen gibt es keine medizinische Indikation, die wir in Ordnung finden. Also zum Beispiel Heroin, Kokain, später LSD. Das sind alles Substanzen, die ursprünglich mal Medikamente waren. Und dann hat irgendeine Gesellschaft beschlossen, nee, Leute, das ist so gefährlich, das ist aus was für Gründen auch immer, wollen wir das nicht mehr haben. Das ist jetzt, dafür die gibt es keine legitime Indikation mehr. Deswegen ist es jetzt eine böse Droge und komplett verboten. Man darf das nicht mehr verschreiben, man darf das unter keinen Umständen mehr benutzen. Und es gibt ja weiterhin auch immer noch das Mittelding. Also zum Beispiel Morphium wird ja immer noch in der Schmerzbehandlung legitim benutzt und ist gleichzeitig aber auch, wenn man es eben aus anderen Gründen und ohne Rezept benutzt, ist es immer noch eine Droge.
Ich wollte gerade sagen, das ist ja eigentlich irgendwie so eine ziemlich, ziemlich wackelig konstruierte Grenze, ne? Mit dem Morphium zum Beispiel. Das ist ja durchaus ein sehr wirkungsvolles Schmerzmittel.
Dann sieht man auch, dass diese Medikamente oder Drogen immer wieder hin und her wechseln zwischen diesen Kategorien. Also wir sehen es gerade bei Cannabis, das war früher mal ein Medikament, dann ist es verboten worden, dann war es eine Droge. Jetzt haben sie irgendwann 2016 gemerkt, ey, guck mal, das ist, hat doch irgendwie auch Wirkungen in bestimmten Zusammenhängen. Komm, wir machen es wieder zu einem Medikament. Man darf es jetzt wieder in der Apotheke kaufen. Und jetzt zusätzlich wird es dann auch wieder freigegeben für den Freizeitkonsum. Das heißt, jetzt wird auch der vorher nicht legitime Konsum ohne Rezept wieder legitim. Das heißt, das ist eine ganz schwammige Geschichte, weil es nämlich, und das ist mein wichtigstes Argument, es gibt kein hartes Kriterium dafür, warum die eine Droge in dem einen Topf ist und die andere, das andere Medikament in dem anderen Topf, sondern das ist einfach politisch gewachsen. Da hängen ganz viele verschiedene politische Entscheidungen hinten dran. Und das ist eben, genau, es sind eben Entscheidungen. Es hat nie ein Gremium gegeben, das mal ein kohärentes Kriterienset entwickelt hätte und dann gesagt hätte, so, wir machen jetzt mal hier die Grenze, das ist gefährlich, das ist nicht gefährlich, sondern es ist einfach, je nachdem, was für eine politische Bedeutung hinten dran hängt, was für Assoziationen hinten dran hängen, welche Gesellschaftsgruppen vor allem die jeweilige Droge benutzen, wird sie eben als legitim wahrgenommen oder als gefährlich. Und das kann man in der Geschichte immer wieder zeigen, dass dann auch zum Beispiel eben der migrantische Konsum von bestimmten Substanzen dazu führt, dass dann genau diese Substanz ganz besonders gefährlich gefunden wird von den anderen und ausgeschlossen und verboten. Und so ist diese Geschichte eben voll von Widersprüchlichkeiten und voll von historischen Argumenten, die uns eigentlich heute gar nicht mehr entsprechen, also die gar nicht mehr zu unserem Selbstbild passen, aber die sozusagen einfach noch da sind und die wir nicht so richtig aufdecken, weil wir immer davon ausgehen, das ist ja eine Gesundheitsdebatte. Also sozusagen, das war auch mein ursprüngliches Gefühl. Ich dachte immer, ja, natürlich, Drogen sind bestimmt gefährlich. Da hat sich bestimmt mal jemand hingesetzt und sich das genau angeschaut. Und als ich gemerkt habe, was die Argumente sind, die dahinter stehen und dass das mit Gesundheitsschutz ganz wenig zu tun hat und im Gegenteil, dass das ganz, ganz gefährliche Wirkungen auf die meisten Betroffenen hat, dieses Prohibitionssystem, war ich ziemlich erschüttert und bin eben deswegen dafür, dass man diese alten Argumente, die uns nicht mehr entsprechen, mal aussortiert und dann überlegt, was eigentlich übrig bleibt und was eigentlich ein sinnvolles neues System wäre.
Ja.
Ich habe gerade auch gedacht, die Frage zu Alkohol, also es wird, heißt ja immer Alkohol und Drogen und dass Alkohol nicht zu den Drogen zählt so richtig, ist ja aber eigentlich dann wiederum widersprüchlich, weil es war ja, zumindest in den USA, war es ja mal verboten. Also das hat ja auch diese Geschichte irgendwie durchgemacht, aber lief immer irgendwie so nebenher. Ist das, weil das nicht in Fässern war weil das nicht mit Kräutern...
Ja, genau, das ist, weil es nicht in der Apotheke zu kaufen war. Also das ist sozusagen, natürlich gab es auch in der Vergangenheit den Einsatz von Alkohol in medizinischen Zusammenhängen. Also es gibt ja immer noch viele Medikamente, wo Alkohol drin ist und es gibt ja immer noch, also man kann sich vorstellen, dass es früher, als es noch keine ordentlichen Medikamente gab, wurde das zum Beispiel auch zur Schmerzbehandlung oder zur Betäubung benutzt und zum Desinfizieren und so weiter. Aber ursprünglich ist Alkohol eben, das ist ja super alt. Ich meine, viele Drogen sind super alt, aber der Konsum von Alkohol ist in den meisten Gesellschaften kulturell viel verbreiteter. Also Drogenkonsum ist ein total kleines Randphänomen bis heute. Also wir tun immer so, als wäre das irgendwie was die ganze Gesellschaft überschwemmt, aber in Wirklichkeit betrifft das eine super kleine Gruppe. Vor allem der problematische Drogenkonsum. Es sind ganz wenig Leute, die das wirklich betrifft. Und Alkohol ist ganz leicht herzustellen, das ist der Unterschied. Also die meisten Drogen sind kompliziert herzustellen und nicht überall anzubauen und so weiter. Und Alkohol, das haben wir auch während der Alkoholprohibition in den USA ganz genau gemerkt, das kann einfach jeder in seinem eigenen Keller herstellen, weil es dieser Gärungsprozess was ist, was quasi von alleine, also man braucht wirklich fast nichts, um diesen Gärungsprozess selbst in Gang zu setzen. Und in den meisten Gesellschaften gibt es Alkohol und es gibt auch vor allem eben ein ganz großes kulturelles Ding, das da hinten dran hängt. Also das ist irgendwie, gibt es in Frankreich den Wein und in Deutschland das Bier und so weiter und in allen möglichen Gesellschaften die verschiedenen Spirituosen und Getränke, die eben die eine ganz große Normalität besitzen. Das hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass im Mittelalter ohne Alkohol aus hygienischen Gründen man quasi nichts trinken konnte. Also im Mittelalter gab es Zeiten, in denen die hygienischen Zustände vor allem in den Städten so grauenhaft waren, dass man im Prinzip kein sauberes Wasser hatte. Es gab keine Kanalisation. Und die Leute lebten aber zum ersten Mal so ganz eng aufeinander in den mittelalterlichen Städten. Also das Mittelalter ist ja sozusagen der Moment, wo zum ersten Mal so auf diese Weise zusammengelebt wurde. Die Antike ist nochmal ein bisschen anders, die hatten Kanalisation. Aber im Mittelalter war das ganz schwierig. Und das hat dazu geführt, dass sozusagen Bier mit einem relativ geringen Alkoholgehalt im Prinzip das einzige sichere Getränk war, was man trinken konnte. Und da war natürlich der Alkohol, da hatte dann nochmal eine ganz andere Verbreitung als später. Und das ist ein Grund dafür, dass das so tief verwurzelt ist. Aber es gibt natürlich, also weiß ich nicht so genau, es gibt natürlich viele Gründe, die dazu geführt haben. Und dadurch ist Alkohol im Prinzip eine andere Geschichte. Also das kommt sozusagen, es ist ein Lebensmittel, es ist ein Genussmittel und es ist zusätzlich irgendwie auch ein bisschen ein Medikament. Und bei den anderen Drogen ist es andersrum. Die sind erstmal Medikamente und dann gibt es einzelne Leute, die anfangen, die auch als Genussmittel zu missbrauchen, wie man dann sagt, oder eben zu gebrauchen, wenn, wie sie vielleicht selber sagen würden. Und dadurch würde ich schon sagen, es macht Sinn analytisch, dass man die in zwei verschiedene Kategorien packt. Also ich finde das immer nicht so hilfreich, wenn man anfängt, diese Drogenkategorie auszuweiten und zu sagen, ah, da gehört jetzt noch das da rein und das auch und Koffein und Tabak und weiß ich nicht. Dann, weil ich finde, das macht das Nachdenken und Sprechen darüber nicht einfacher. Obwohl ich auch finde, es ist sinnvoll, dass man darauf aufmerksam macht, dass wir durchaus viele verschiedene psychoaktive Substanzen in unserem Alltag verwenden, ohne darüber die ganze Zeit nachzudenken. Zucker ist noch so ein anderes Beispiel, wo man sagen kann, ja, natürlich ist das psychoaktiv, aber und natürlich sind wir da auch von abhängig. Und gleichzeitig, genau, auf diesen Umstand hinzuweisen, finde ich immer total sinnvoll. Auch darauf hinzuweisen, dass man von ganz vielen anderen Sachen auch süchtig sein kann, abgesehen von Drogen und Alkohol. Und dass sehr viele Leute zum Beispiel ohne ihr Smartphone keine 2 Stunden auskommen können. Und so, das sind alles Hinweise, die hilfreich sind. Aber den Begriff deswegen auszuweiten und zu sagen, okay, das Smartphone ist auch eine Droge und das Internet und irgendwie der Zucker, dann kommen wir irgendwie nicht so richtig präzise an die Sache ran, finde ich.
Mhm. Wobei ja bei der politischen Debatte um Alkohol ja das irgendwie schon ein bisschen Sinn macht, weil das Schadenspotenzial so hoch ist im Vergleich zu anderen, auch illegalen Drogen, ne? Also das Problem, finde ich immer, ist, dass Alkohol so mit Lebensmitteln auf eine Stufe gestellt wird, in dieser politischen Debatte um die Legalisierung von Cannabis zum Beispiel, und halt andere Sachen, die viel weniger Schadenspotenzial haben, was erwiesen, ja auch erwiesenermaßen so ist, dass die eben so sehr stark dämonisiert werden auf der anderen Seite. Deswegen fände ich das schon gut, wenn man über eine Droge redet, wenn man über Alkohol redet, weil das halt auch so enorm gesundheitsschädlich sein kann. So.
Ja, dann fände ich es aber besser. Ich verstehe deine Idee, aber das ist das Blöde, dass der Drogenbegriff ist ja schon so eng verknüpft mit Stoffen wie zum Beispiel LSD oder Psilocybin oder Cannabis, die eben nicht so gefährlich sind für den Körper vor allem, dass das die Sache wieder schief macht. Also da wäre ich lieber dafür zu sagen, wir reden von psychoaktiven Substanzen, kicken den Drogenbegriff ganz raus und sprechen dann lieber wirklich bei jeder Substanz darüber, was sind denn die Wirkungen, was sind die Gefahren, was sind die Nebenwirkungen, wie kann man mit dieser Substanz so umgehen, dass niemand zu Schaden kommt. Und das ist bei allen diesen Substanzen möglich, auch wenn das viele Leute sich nicht vorstellen können, aber das ist bei allen psychoaktiven Substanzen, gibt es sicheren Konsum. Und es gibt eben bei allen psychoaktiven Substanzen unsicheren Konsum und das auch vor allem bei Alkohol. Und es gibt ja tatsächlich Untersuchungen, die auch da versuchen, so Rankings zu machen. Die sind auch wieder umstritten. Das ist ein bisschen schwierig, tatsächlich da ein einheitliches Kriterium zu finden. Aber was deutlich ist, ist, dass der Alkohol immer ziemlich weit oben abschneidet. Also der Schaden durch Alkohol in der Gesellschaft ist aktuell deutlich, deutlich, deutlich größer als der Schaden durch Drogen. Der Schaden sowohl für die persönlich Betroffenen als auch für ihre Umfelder, als auch im Straßenverkehr und die Gewaltstatistiken, Kriminalität und so weiter. Das sind alles Bereiche, in denen man sagen kann, Alkohol ist super gefährlich und wird total unterschätzt. Und eben auch durch diese Unterscheidung zwischen Drogen und Nichtdrogen wird das total unterschätzt, weil man immer das Gefühl hat, oh ja, stimmt, das steht an der Kasse direkt neben den Schokoriegeln, dann wird es ja nicht gefährlich sein. Mhm. Und das ist total gefährlich. Und ich glaube aber, dass eben ein Aufbrechen dieser Drogenprohibition dazu führen kann, dass man darüber irgendwie kriterienbasierter sprechen kann und ein bisschen sinnvoller.
Also wir werden ja häufiger mal gefragt, ob wir jetzt dafür sind, Alkohol zu verbieten. Sind wir nicht. Mhm. Und Leute sind dann auch manchmal überrascht, denn bloß weil wir Nüchternheit gut finden, dass wir nicht dafür sind, dass man alle Drogen verbietet. Mhm. Und mich würde nochmal interessieren, also wie das historisch sozusagen dazu kam, dass wir so eine Angst haben, wenn der Begriff Droge fällt. Und auch wie, also vielleicht auch wie das mit der Alkoholprohibition in den USA zusammenhängt, ist jetzt eine sehr, sehr, sehr große Frage, weil, weiß ich, du hast ein ganzes Buch darüber geschrieben. Aber vielleicht kannst du uns da so einen kleinen historischen Abriss geben, wie wir hier hingekommen sind, wo wir sind.
Genau, kann ich versuchen. Also, das ist erstens ganz wichtig zu sagen, das ist noch nicht so lange so. Also man sagt zwar immer, Drogen sind eine anthropologische Grundkonstante, sagen die Historiker mit den großen Worten. Man könnte auch sagen, alle Leute haben zu allen Zeiten immer Drogen genommen. Kann man so sagen. Gibt immer Nachweise schon ganz früh in der Geschichte, dass zum Beispiel Opium angebaut wurde und so weiter. Aber ich würde argumentieren, unser aktuelles Drogenphänomen, also das, was ich eben erklärt habe, dieser Topf mit den Drogen, also mit den missbrauchten Medikamenten im Prinzip, das ist eine ganz relativ neue Entwicklung in der Geschichte. Und zwar fängt es an im 19. Jahrhundert. Am Anfang des 19. Jahrhunderts gibt es das noch nicht. Da gibt es noch keine Unterscheidung. Man geht einfach in die Apotheke und kauft sich da sein Opium. Und es gibt keine Verschreibungspflichten. Es gibt keine Angaben dazu, was irgendwie in dem Fläschchen drin ist oder wie viel. Keiner sagt einem, wie viel man davon nehmen darf. Man geht nach Hause und zieht sich das rein und dann guckt man, ob es einem besser geht. Ja?
Ich liebe das 19. Jahrhundert einfach. Das Same. Ist so geil. Je mehr man darüber nachdenkt, denkt man so, ja, ich gehe kurz in die Apotheke, brauchst du noch ein bisschen Heroin.
So aber toll. Da fängt halt alles an irgendwie, ne? Was
genau.
Wir heute haben. Also.
Ja. Genau. Und dann passieren verschiedene Dinge. Dann kommen erstmal die Romantiker und benutzen diese Substanzen, am Anfang vor allem Opium und Cannabis, um für andere Zwecke als für die vorgesehenen. Also schon auch erstmal, weil sie irgendwie erkältet sind, aber dann gibt es irgendwie den ersten Freizeitkonsum. Beziehungsweise, Klammer auf, natürlich gab es wahrscheinlich vorher auch schon Leute, die gemerkt haben, dass das bestimmte coole Gefühle irgendwie mit sich bringt, wenn man so ein bisschen Opium zu sich nimmt. Aber die Romantiker sind die Ersten, die darüber schreiben. Und zwar in schönen Worten, denn das ist ihr Beruf. Und damit erreichen sie einfach plötzlich eine Leserschaft. Und es gibt sozusagen einen Resonanzraum, in dem Drogenkonsum als Freizeitkonsum überhaupt denkbar wird. Und das führt dazu, dass da so eine Faszination entsteht. Es hat auch so was Morbides. Ne? Die Romantiker stehen ja auch aufs Dunkle, ne? Auf die Nacht, auf den Tod, auf das Morbide, auf den Zerfall. Das sind ja auch so Sachen, die total interessant finden. Deswegen stört die das nicht, dass diese Drogen eben auch irgendwie eine Schattenseite häufig haben, sondern der Schatten ist ja das, was sie interessiert.
Mhm. Und Mia guckt total
verliebt. Ja, ich war früher Grufti. Ich kann das alles sehr, sehr doll fühlen. Ja.
Genau. Das ist ja im Prinzip sozusagen eine neue, so ein Wiederaufleben von dieser ganzen Gedankenwelt. Und das hat dazu geführt, dass sich so eine Faszination angeheftet hat an diesen Begriff und dass Freizeitkonsum zu so einer Art Distinktionsmerkmal wurde. Also man konnte sich sozusagen interessant machen, man konnte sich irgendwie spannend machen damit, dass man was konsumiert hat. Und es hatte eben auch was mit Kreativität zu tun. Also es ging darum, irgendwie innere Welten zu ergründen, das Bewusstsein neu zu verstehen. Überhaupt um die Idee, dass es eben nicht eine Realität gibt, sondern dass es vielleicht irgendwie subjektiv unterschiedlich sein mag, was man wahrnimmt und so. Das ist im 19. Jahrhundert was ganz Revolutionäres, weil das 19. Jahrhundert hat eigentlich einen Wahrheitsbegriff, wo es genau eine Wahrheit gibt und alles, was davon abweicht, ist irgendwie falsch und böse. Und die Drogen sind da irgendwie, haben da so eine ganz spannende revolutionäre Seite. Das ist die eine Seite, das ist die Erfindung des Freizeitkonsums. Die andere Seite ist, dass in der gleichen Zeit eben die industrielle Revolution explodiert. Es wird irgendwie im Wochentakt neues Zeug erfunden, das unser ganzes Leben komplett umgekrempelt hat. Die ganzen Drogen, die vorher eben Heilpflanzen waren, werden jetzt in den Hinterzimmern und in den Laboren von den verschiedenen Apothekern erforscht und man versucht, die Wirkstoffe zu isolieren. Das heißt, aus Opium wird erst Morphium und dann Heroin, aus Coca wird Kokain und so weiter. Und das führt dazu, dass diese Wirkstoffe eben viel wirksamer werden und viel mehr Nebenwirkungen auch haben. Und das macht natürlich dann auch ein ganz neues Gefühl davon, wie das funktioniert, dieses ganze Phänomen. Weil plötzlich auch so Dinge auftreten wie, man versteht mehr über Suchterkrankungen, man versteht, dass es Überdosierungen gibt. Also es gibt irgendwie immer mehr negative Nebenwirkungen, die dazu führen, dass von diesen Stoffen auch, also über diese Stoffe problematisierend gesprochen wird. Und diese beiden Entwicklungen führen jetzt noch zusammen mit ein paar anderen politischen Entwicklungen dazu, dass in den USA so eine Stimmung entsteht, wo man sagt, so nee, das wollen wir nicht. Da müssen wir aufpassen. Das müssen wir, genau, dann kommt noch der Rassismus dazu, dass zum Beispiel in den USA eben chinesische Einwanderer in den Chinatowns Opium konsumieren. Und das wird sozusagen, weil man sowieso die chinesischen Einwanderer nicht mag, dann aus rassistischen Gründen problematisiert und verboten. Und so und es ist außerdem eben im späten 19. Jahrhundert in den USA herrscht auch so eine Stimmung, wo sich der Staat als moralischer Sittenhüter sozusagen versteht. Also es geht nicht darum, einen Rechtsrahmen zu schaffen, wie wir das heute vom Staat kennen, sondern es geht darum, dass der Staat wirklich das Ziel hat, das Individuum moralisch zu verbessern und die Leute dazu zu bringen, dass sie bessere Menschen werden. Und dann werden eben so eine ganze Reihe von Gesetzen erlassen, wo sich eben diese vor allem protestantisch geprägten Staatsherren, meistens also in dem Fall ja immer noch alle Herren, überlegt haben, was sie denn alles böse finden, die Prostitution, das Glücksspiel, aber auch die Drogen und den Alkohol. Und das ist eben die Zeit, in der dann die ersten Drogenverbote erst lokal entstehen und dann am Anfang des 20. Jahrhunderts auch etwas breiter, beziehungsweise dann auch auf staatlicher Ebene. Es hat dann auch noch mal ein bisschen was mit Kolonialismus zu tun. Das ist ein bisschen kompliziert, aber die USA haben Ende des 19. Jahrhunderts eine Kolonie sich angeschafft, nämlich die Philippinen. Das war ein bisschen ungünstig, weil die USA sind ja eigentlich das Land of the Free. Ne? Die sind ja unabhängig von Großbritannien und eigentlich jetzt nicht so die Fans von Kolonialismus, weil sie selber ja eigentlich Kolonisierte waren. Haben sich dann freigekämpft und waren total gegen Kolonialismus. Dann haben sie aus Versehen, ups, leider auch eine Kolonie bekommen. Jetzt waren sie Kolonialherren. Wie erklären wir das jetzt? Ne? Erstmal natürlich einsacken die Philippinen und dann sind sie auf den Philippinen, gab es einen Herrn, der hieß Charles Brent, das war ein Bischof, der hat da die episkopale Mission geleitet, also auch Protestant, und der hatte eine gute Idee, man könnte doch den Filipinos und auch der ganzen Welt erklären, warum es total gut für die Filipinos ist, dass wir jetzt da sind. Ja, Zivilisierungsmission nennt man das. Und eine Sache, die dem Herrn Brent dann eingefallen ist, ist, dass er gesagt hat, wir machen die Philippinen opiumfrei. Ja? Auf den Philippinen gab es eine große chinesische Minderheit, die Opium geraucht hat. Und die Spanier, denen haben die Philippinen vorher gehört, ne? Die Spanier haben den Filipinos einfach Opium verkauft aus staatlichem Monopol und damit ihr Weltreich mitfinanziert. Ne? Das war ein ganz gutes Modell, hat gut funktioniert. Und jetzt sagen die USA, nein, das machen wir nicht so weiter. Wir verbieten Opium auf den Philippinen. Ja? Long story short, hat nicht funktioniert. Philippinen bestehen aus 7000 Inseln. Und außenrum sind überall Länder, die Opium noch nicht verboten haben. Was passiert, komischerweise? Es wurde sofort mit Opium geschmuggelt. Aber Herr Brent gehört jetzt nicht so richtig zu den ganz bescheidenen Menschen auf dieser Welt. Sondern Herr Brent hat dann gesagt, ach so, ja okay, dann machen wir Opium einfach auf der ganzen Welt illegal. Wie sieht's aus?
Der hat nicht klein gedacht, ne? Der hat große Brötchen gebacken, der Herr Brent.
Genau, Herr Brent hat dann angefangen, die Drogenpolitik auf die ganze Welt zu exportieren. Und zwar mithilfe der internationalen Drogenpolitik, die er im Prinzip erfunden hat. Also das kommen dann die ersten Konferenzen. Und oder erstmal gibt es eine Kommission und dann die erste Konferenz. Und das führt dazu, dass wir bis heute internationale Bestimmungen haben, die eben den meisten Ländern, die auf der Welt diesen Bestimmungen beigetreten sind, vorschreiben, wie und welche Drogen wir verbieten müssen.
Du hast auch in deinem Buch zu dem Herrn Brent, hast du geschrieben, im Jahr 1904 entwarf Brent ein drogenpolitisches Programm, das bereits die meisten Elemente enthielt, die die westliche Drogenpolitik des 20. Jahrhunderts prägen sollten. Anbau und Handel verbieten, Konsum bestrafen, Jugendliche warnen. Und da dachte ich so, ja krass, stimmt, wir machen nichts anderes. Da dachte ich, ja, vielleicht ist das ist ja eine totale Hilflosigkeit, auch heutzutage, ne? Wenn man sagt, weil wenn man dann was eine Droge hat, die illegal war und es nicht mehr sein soll, zum Beispiel Cannabis, dann, wenn man nicht mehr den Handel und Anbau verbieten kann, wenn man nicht mehr den Konsum bestrafen kann, dann hat man ja von diesen drei Sachen nur noch eine übrig. Dann kann man nur noch die Jugendlichen warnen. Und das sieht man auch am Alkohol. Das Einzige im Grunde, was wir machen, ist die sogenannte Verhaltensprävention im Gegensatz zur Verhältnisprävention. Also so im großen Stil zumindest, haben wir eine Kampagne, Kenn dein Limit. Und da warnen wir die Jugendlichen. Und das war's im Grunde. Und es ist eigentlich komisch, dass sich unser Repertoire nicht so wirklich verändert hat.
Ja, aber die Frage ist ja auch, warum man das wollen sollte, ne? Weil die Gründe, warum Drogen legal oder illegal waren, haben wir jetzt gerade gehört, sind halt nicht der Gesundheitsschutz sozusagen, was immer vorgeschoben wird, sondern es sind eben andere Gründe. Deswegen könnte man sagen, naja, also vielleicht wollen die politischen Entscheider eben gar keinen wirklichen Gesundheitsschutz haben. Dann würde das ja total Sinn machen.
Ich bin mir nicht so sicher. Ich glaube, da muss man ein bisschen komplizierter denken. Also jetzt eine Verschwörungstheorie zu machen, wo sozusagen die bösen Politiker uns eigentlich alle verarschen wollen, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass
die Nein, das wollte ich damit auch nicht sagen.
Nein, aber ich weiß, dass du das war, aber sozusagen, das ist, was ich häufig empfinde. Also ich habe sozusagen, ich habe das jetzt ein bisschen zugespitzt, was du gesagt hast. Ich glaube, dass es nicht so ist, dass die Einzelnen, also dass sozusagen die Gründe vorgeschoben werden, weil heimlich die Politiker irgendwas Böses wollen, sondern ich glaube immer andersrum, die Angst ist total groß, weil wir jetzt sehr lange eben diese Kampagnen gehört haben. Ne? Wir haben jetzt jahrzehntelang nichts anderes über Drogen gehört als Warnungen, und zwar fast immer unqualifiziert. Ne? Also sehr wenig Informationen, kombiniert mit sehr viel Warnung, mit sehr heftiger Warnung und kombiniert mit Erzählungen vor allem, in denen Drogen immer in den Untergang führen. Ne? Also wenn man ins Kino, ins Fernsehen, in Romane schaut, kann man davon ausgehen, wenn jemand sich eine Spritze setzt, dann ist diese Figur in einer Erzählung auf keinen Fall der Held, ja? Sondern es ist immer, diese Figur ist immer dem Untergang geweiht, fast immer. Und das führt dazu, dass eben sehr viel Angst da ist und sehr wenig Information, und das ist immer eine ganz schlechte Kombination, um sinnvoll über Sachen nachzudenken. Aber du wolltest, glaube ich, noch was anderes hinaus, Mika, eben.
Ja, das, ja,
dass das wir so hilflos sind, hast du gesagt, ne?
Ja, genau.
Genau, und das liegt daran, dass die Prohibition uns ja eben ein relativ enges Maßnahmenpaket anbietet. Also wir haben sozusagen aus ganz alten Gründen haben wir jetzt eine Drogenpolitik schon sehr lange, die uns sagt, okay, wir verbieten. Wir wissen, es ist gefährlich, also verbieten wir es. Und dann wird überhaupt nicht der Reality-Check gemacht, wo man mal guckt, ob das Verbieten denn funktioniert. Sondern das merke ich jetzt auch immer noch sehr stark. Die Leute denken, auch wenn sie jetzt über Cannabis nachdenken, denken sie halt, naja, wir wissen doch, das ist total gefährlich für Jugendliche. Warum sollen wir das denn jetzt erlauben? Wir wissen doch, dass das gefährlich ist. Dann muss das doch verboten sein. Und ich kann das total nachvollziehen. Das klingt ja wie eine total konsequente und einfache Lösung. Problem ist, es funktioniert überhaupt nicht, weil niemand sich von diesem Verbot abschrecken lässt, sondern dieses Verbot führt nur dazu, dass die Leute das vom Schwarzmarkt und völlig unkontrolliert und ohne jeden regulierenden Rahmen konsumieren. Das kann man sehen, weil es gibt ja ein paar Länder, die entkriminalisiert haben oder liberalisiert haben, und in denen können wir sehen, dass die Zahlen so gut wie nicht hochgehen. Es gibt fast niemanden, der oder die im Moment nicht kifft und auf den 1. April wartet und sich dann irgendwie. Ja, wirklich.
Ja, total. Ich meine, wir wussten das schon mit 14, ne? Also es war
alle
für mich mit
das.
14 war das nichts Einfacheres auf der Welt, als an Gras ranzukommen. Wirklich.
Natürlich.
Nicht.
Also. Und es gibt so ganz wenige Leute, die sind sozusagen so aufrecht und dann doch ein bisschen interessiert in einem kleinen Winkel ihrer Seele, dass sie jetzt vielleicht sozusagen sich haben abhalten. Aber die Gruppe ist wahnsinnig klein. Und vor allem sind das Leute, die machen dann Probierkonsum und sind völlig unproblematisch. Ja, und es gibt ja den Unterschied zwischen Probierkonsum und problematischem Konsum. Und Leute, die problematischen Konsum betreiben, sind so gut wie immer Leute, die aus anderen Gründen Probleme haben. Und deswegen diese Probleme versuchen zu lösen mit ihrem Konsum. Das ist jetzt bei Drogen und Alkohol und allen anderen Suchtproblematiken das gleiche Spiel. Man hat da immer dann ein Problem, wenn man sozusagen strukturell im Minus ist und versucht, durch den Konsum auf Null zu kommen. Und man hat meistens dann kein Problem, wenn man irgendwie auf Null ist, irgendwie geht es einem ganz okay. Und dann versucht man ab und zu mal durch diesen Drogenkonsum ins Plus zu geraten für ein paar Stunden. Das ist meistens kein Problem, weil dann geht es einem danach immer noch okay. Wenn man aber merkt, okay, ich kann durch meinen Konsum, wenn auch nur ganz kurz, irgendwie in ein Gefühl kommen, wo ich mich normal fühle, wo ich mich in Ordnung fühle, weiß ich nicht, was auch immer, wo ich meinen Schmerz kurz betäuben kann oder wo ich mich kurz konzentrieren kann, was auch immer die Vorerkrankung ist, ne? dann wird es problematisch. Und das ist das Problem, dass wir irgendwie relativ, das könnten wir seit Corona, können wir das eigentlich besser erklären. Wir wissen ja jetzt, es gibt bei Corona, ja, gibt es Leute, die kriegen gar keine Symptome. Es gibt Leute, die kriegen einen Schnupfen und es gibt Leute, die sterben. Hängt davon ab, was man für eine Disposition mitbringt, was man für eine Vorerkrankung mitbringt, in was für einer Immunsituation man sich gerade befindet, wenn man diesen Virus zu sich nimmt. Ja? Und genauso ist es bei Drogen auch. Je nachdem, was ich für eine Disposition habe, je nachdem, was ich für Vorerkrankungen habe, psychischer Art und je nachdem, wie ich mich gerade, in welcher Lebenssituation ich mich gerade befinde und deswegen bin ich anfälliger oder weniger anfällig, entwickle ich entweder einen problematischen Konsum oder eben nicht. Und das hängt eben viel weniger von der Droge ab als von mir und meinen Lebensumständen. Und natürlich, die Droge braucht man auch. Also es braucht alles drei für eine Suchterkrankung. Ja, es braucht Lebensumstände, die problematisch sind. Es braucht meine Disposition und es braucht die Substanz. Das heißt, wenn ich die Substanz wirklich wirksam rausnehmen könnte aus dem Spiel, dann würde sich diese Person was anderes suchen. Ja? Dann würde die von was anderem ab, irgendwie mit was anderem versuchen, dieses schwarze Loch zu füllen, was in dieser Person drin ist. Aber was nicht funktioniert, ist zu sagen, komm, wir verbieten jetzt mal diese Droge und dann sind die anderen beiden, also dann gibt es keinen problematischen Konsum mehr. Aber das ist das, was die Leute hoffen. Die Leute, die selber keine Drogen nehmen, haben ja dieses Problem nicht. Dadurch, dass die Gruppe der Betroffenen so klein ist, gibt es ganz wenige Leute, die davon so gutes Verständnis haben. Und dadurch fühlt es sich für die Mehrheit unserer Gesellschaft so an, als wäre das doch eine klare Sache und eine ganz einfache Lösung, wenn wir einfach sagen, naja, verbieten und fertig. Und das Problem ist, dass diesen Umstand konservative Politiker wie mein lieber Freund Herr Söder gerne benutzen, um sich irgendwie Punkte zu holen im politischen Spiel. Weil es natürlich total einfach für die ist, sich da drauf zu setzen und an die Leute zu appellieren, die nicht betroffen sind und zu sagen, ja, ja, die anderen, die Bösen, die sich nicht unter Kontrolle haben, die sollen mal die Finger davon lassen.
Genau das meinte ich auch vorhin, dass es eben Klientelpolitik ist. Genau. Das ist, weil es gibt ja genug Belege dafür. Also es gibt ja wissenschaftliche Tatsachen, die auch schon seit Jahrzehnten bekannt sind für Cannabis zum Beispiel oder wie viel Verbote bringen und so weiter. Das gibt's ja alles. Ist ja alles, ja. Das liegt ja alles auf dem Tisch so. Aber sie machen es halt, sie befolgen es halt trotzdem nicht. Und der Grund dafür ist, dass sie halt Klientelpolitik machen. Dass sie halt die Gefühle der Leute sozusagen schützen oder irgendwie denen halt hinterher dem nachkommen sozusagen.
Genau, beziehungsweise das ist natürlich ein ganz praktischer Mechanismus. Man kann den Leuten sozusagen erst Angst machen und dann ihnen versprechen, dass man diese Angst bekämpft, also dass man ihnen eine Rettung sein kann. Mhm. Und wenn natürlich strukturell die Mehrheit einer Gesellschaft nicht betroffen ist, so wie bei den Drogen, und zwar bei den Drogen ist es ja die große Mehrheit, dann ist es natürlich in der Demokratie ziemlich sinnvoll, sich an diese Leute zu wenden, wenn man Stimmen sammeln will. Ne? Deswegen funktioniert das auch so gut in unionsgeführten Ländern, Bundesländern, weil da natürlich nochmal die Wählergruppe größer ist von Leuten, die sich sozusagen so einem Law-and-Order-Ding anschließen wollen. Und eben, es kostet nichts, das Verbot gibt es schon, man muss sozusagen nichts, es kostet einen auch emotional nichts und es kostet einen auch keine Wählerstimmen, weil die Leute, die betroffen sind, sowieso nie CSU gewählt hätten. Ja? Das heißt sozusagen, da gibt es null Anreiz für Herrn Söder, oder es ist jetzt gemeint, dass ich ihn immer, es war bei weitem nicht der Einzige, der das so macht. Ne?
Das ist voll okay. Der arme kleine Söder.
Das Problem ist, dass die halt, es gibt für den gar keinen Grund, sich mal wirklich die Betroffenen anzuschauen und mal zu überlegen, was brauchen die denn? Und eben genau wie du sagst, es gibt schon lange Evidenz dafür, dass es so ist, aber es gibt eben im Moment keinen politischen oder wenig politischen Pull in eine Richtung, das wirklich in den Mittelpunkt zu stellen, beziehungsweise ja jetzt zum ersten Mal schon. Jetzt gibt es ja zum ersten Mal eine Mehrheit oder eine Regierung jedenfalls, die sich das zumindest am Anfang gerne auf die Fahnen schreiben wollte. Und jetzt müssen wir mal schauen, wie es damit weitergeht.
Und du sagtest gerade, es ist, dass die Gruppe derjenigen, die konsumieren oder auch die Gruppe derjenigen, die dann negative Konsequenzen von ihrem Konsum haben, dass die klein ist, das weiß ich jetzt gar nicht so genau, aber sie ist auf jeden Fall ja durch die Art und Weise, wie wir seit Jahrzehnten, vielleicht Jahrhunderten über Drogen, über Drogen sprechen, ja auch entmachtet. Also es ist ja schon in der drogennehmenden Person, in der Erzählung, die wir über die drogennehmende Person haben, ist ja schon angelegt, dass man ihr nicht vertrauen kann, dass sie nicht weiß, was gut für sie selbst ist, weil sonst würde sie ja keine Drogen nehmen. Das heißt, wir haben diesen irgendwie logischen Zirkelschluss, der dafür sorgt, dass wir den Leuten überhaupt gar nicht erst zuhören müssen.
Genau.
Und das ist halt auch diese Art von Stigmatisierung, die wir jetzt auch zum Beispiel kennen in Bezug auf Menschen, die abhängig werden von Alkohol. Ich meine, Alkohol ist nochmal natürlich anders gesellschaftlich verhandelt. Aber das ist ein ganz großes Thema für Leute, die eine Abhängigkeitserkrankung überwunden haben. Dürfen die sich als gesund bezeichnen? Dürfen die sich selber trauen? Dürfen die selber Entscheidungen über ihr eigenes Leben treffen, nachdem sie sozusagen das in Anführungsstrichen mal verkackt haben? Und das fängt jetzt auch langsam an. Und ich glaube, das ist kein Zufall, dass immer mehr Menschen, die konsumieren oder auch die abhängig geworden sind oder abhängig waren, auch mündig werden und anfangen, darüber zu reden. So, und sagen, was hätte ich eigentlich gebraucht? Und sagen so, ihr könnt mich nicht einfach abschieben, so.
Genau, weil das in der Geschichte ziemlich tief verankert ist. Und zwar ist es so ein, ist das im Prinzip, würde ich sagen, wird der erste Konsum von einer Substanz in diesem ganzen Diskurs seit dem 19. Jahrhundert als Ursünde qualifiziert. Also man geht davon aus, bleib lieber komplett nüchtern, also jungfräulich quasi. Gib dich gar nicht erst diesem Teufel hin. Also es sind lauter so christliche Ideen, die da so ein bisschen durchschimmern. Und wenn du dieser Ursünde einmal begehst, wenn du dem Teufel auch nur den kleinen Finger hinreichst.
Einstiegsdroge. Ja,
genau, die Einstiegsdroge, was auch immer. Aber auch beim Heroin die Idee vom Anfixen, vom ersten Kuss, der dich für immer abhängig macht. Alles Bullshit, ja? Entschuldigung, aber es funktioniert ist nicht so. Es ist nicht der Fall. Es gibt keine Droge, auch nicht Crack, die einen automatisch sozusagen wie ein Automat, wo man oben eine Münze reinwirft und unten kommt ein Schokoriegel raus. Es gibt keine Droge, die einen mit dem ersten Konsum abhängig macht. Das stimmt nicht, ja. Sondern man braucht immer diese drei, die von denen ich eben gesprochen habe. Alle drei Umstände müssen da sein, damit sich eine Suchterkrankung entwickeln kann. Ja? Aber diese Idee von der Ursünde hat eben was ganz Christliches und die Idee, dass man sich sozusagen, sobald man sich diesem ganzen Phänomen geöffnet hat, selber schuld ist. Und das ist eben total praktisch für die Gesellschaft, wenn sie die Konsumierenden und vor allem nachher die Leute, die von Problemen betroffen sind, selbst dafür verantwortlich machen kann. Weil man ja immer sagt, ich hab's dir ja gesagt, du hättest ja nicht anfangen müssen, dann hättest du es auch nicht weitergemacht, dann wärst du nicht da gelandet, siehste? So ist die Haltung. Und das ist eine total bequeme Haltung, weil die dazu führt, dass man die Betroffenen selber schämen kann und man muss nicht fragen, was dazu geführt hat in Wirklichkeit, dass diese Betroffenen sich so fühlen, wie sie sich fühlen. Wenn man das aber tun würde, dann würde man richtig große Probleme kriegen, denn dann kommen die Probleme, von denen auch ich nicht weiß, wie wir sie lösen. Ja? Also wenn man sagt, okay, aha, die Droge ist also nicht das Problem, dann muss man ja fragen, was ist denn dann das Problem? Dann kommt man an verschiedenen Enden raus, würde ich sagen. Entweder die Person hat eine psychische Erkrankung, die nicht ordentlich versorgt ist. Dann muss man sich fragen, wie können wir eigentlich in unserer Gesellschaft mit psychischer Krankheit besser umgehen? Und das ist ein super heikles Thema. Da wollen die Leute überhaupt nicht gerne drüber nachdenken. Denn da gibt es tatsächlich ja Erkrankungen, bei denen es noch nicht gute Hilfe gibt. Es gibt immer noch viele psychische Erkrankungen, die wirklich schrecklich sind und bei denen es sowieso keine Aussicht auf Heilung gibt, aber bei denen auch die Nebenwirkungen der Medikamente, die es gibt, total schwer sind. Und wo wir wirklich wenig gute Möglichkeiten haben, diese Leute zu versorgen. Das heißt, es gab früher die Möglichkeit, die wegzusperren. Das hat man gerne gemacht. Die gibt es jetzt nicht mehr so ganz so einfach. Und das heißt, wir müssen jetzt mit denen leben. Und das ist eine wahnsinnige Zumutung. Und wenn dann die Gesellschaft eine Möglichkeit hat, den Leuten zu sagen, siehst du selber schuld, du hast doch die Droge selber genommen, dann ist es viel bequemer, als sich wirklich um die Bedürfnisse von psychisch Erkrankten zu kümmern. Denn das wäre wahnsinnig aufwendig und teuer und mit sehr viel Frust verbunden. Das ist die eine Frage. Aber das andere Feld, in das man sofort kommt, ist die Frage nach, wo kommen eigentlich diese psychischen Erkrankungen her? Und das ist eben teilweise natürlich genetisch und hat verschiedene Faktoren, aber es ist eben teilweise hat das auch mit Traumatisierung zu tun. Und dann kommen wir sofort auf ganz, ganz unangenehmes Terrain. Dann geht es nämlich um Gewalt, um Kinderschutz, um häusliche Gewalt, also Gewalt in der Familie, und um, weiß ich nicht, um patriarchale Strukturen, um alle möglichen Dinge, die dazu führen, dass Leute in hilflosen Situationen traumatisiert werden und wir sie als Staat nicht ordentlich schützen. Und das ist auch total schwierig. Also das ist auch was, wo ich jetzt nicht sage, oh ja, wir müssen das und das und das machen und dann ist das geregelt, sondern das sind ganz, ganz schwierige Themen. Und wo man sozusagen lieber nicht hin, oder wo ich verstehen kann, dass die Gesellschaft lieber nicht so gerne dahin gucken will, sondern ganz froh ist, wenn sie einen Schuldigen gefunden hat, nämlich am besten eine Substanz, ja, das böse Heroin, das für diese ganzen Dinge verantwortlich gemacht werden kann.
Wobei es ja schon irgendwie beides ist, ne? Also man macht die Substanz verantwortlich und man macht die Person, die sie nimmt, verantwortlich. Also genau. Das ist,
ich finde, aber nicht die Umstände.
Genau, alles nur nicht die Gesellschaft.
Und beim Alkohol macht man ja die Substanz eigentlich nicht verantwortlich, sondern nur die Person. Also beim genau. Alkohol ist es ja nicht so, dass man sagt, so ich hab's dir ja gesagt, weil es sagt einem überhaupt keiner. Alle sagen immer nur, nö, wieso, wenn du es verantwortungsbewusst machst, dann ist es alles cool. Die Substanz ist cool, ist sogar gut fürs Herz. Das erzählt man ja, also das hab ich mein ganzes Leben lang gehört. Und dann, wenn jemand abhängig wird, sagt man, ah ja, selber schuld. Bist
hast
halt
du nicht
irgendwie
im Griff
fehlerhaft.
Gehabt.
Ja, genau. Hast halt keine Willenskraft. So.
Genau, ja. Aber eben, das ist das Absurde, dass die Leute da, also theoretisch können die das schon, weil die es beim Alkohol zeigen sie immer, dass sie das schon können, diesen Unterschied zu machen.
Ja.
Aber dann wird nur noch die Person verantwortlich gemacht. Und ja, das ist einfach unfair, aber ich verstehe, das ist, also sozusagen, es ist nachvollziehbar, aber A, nicht faktisch korrekt und B, auch total unfair. Also sehr unmenschlich auch, was dabei hinten rauskommt, ne? Je nachdem, wie groß das Problem ist und vor allem kreiert es ja hinten raus eine Sackgasse. Also das ist ja das, worauf du eben auch ansprechen wolltest, Mika, ne? Dass du sozusagen, wenn die Leute dann versuchen, da wieder rauszukommen, dann ist es quasi unmöglich, weil ihnen die Gesellschaft von vornherein sagt, du kommst da nicht mehr raus. Mhm. Und dadurch wird einem ja auch kein richtiger Rückweg freigemacht. Man kriegt keinen Job mehr, je nachdem, wie weit man schon abgestiegen war in diese sogenannten Drogenkarrieren. Ist es wahnsinnig schwierig, wieder das Vertrauen aufzubauen. Ja. Ja, genau, das ist ein Quellenbegriff, der mir immer wieder begegnet, Drogenkarriere. Und da ist genau wie bei so einem, ne, wie bei so einer Beförderungsplan. Ne, da kommt erst der Cannabiskonsum, erst der Alkoholkonsum, dann der Cannabiskonsum, dann und so weiter. Rauchen vielleicht noch vorher. Genau, aber das führt dazu, dass den Leuten eben kein Rückweg in eine Gesellschaft und in ein sinnvolles Leben. Und das ist das Schlimme, was man ja brauchen würde, wenn man eine Abhängigkeit hatte und wenn man dann wieder zurück will in ein sinnerfülltes Leben, dann braucht man Strukturen, dann braucht man eine sinnerfüllende Arbeit, dann braucht man ein soziales Umfeld, das einen auffängt, das einem vertraut, dann braucht man eine Familie und Freunde und genau, man braucht Leute, die einem vertrauen und die einem sagen, na klar, schaffst du das, wir sind für dich da, es ist okay, du bist okay mit dem, was du erlebt hast, du konntest da nichts dafür, sondern das waren die Umstände, es tut mir leid, dass du das erlebt hast, es tut mir leid, dass das so war für dich, dass du diese, was auch immer, ja, dass du diese Gewalt erlebt hast, dass du dieses Trauma hast, dass du diese Vorerkrankung hast und jetzt schauen wir mal, was wir tun können, um dich zu stabilisieren. Das ist aber nicht die Haltung, die unsere politische Realität ist, sondern die Haltung ist, tja, selber schuld, ne? Hast du verkackt.
Nach einer kurzen Pause geht es weiter.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Boah, ich brauch dringend mal Urlaub. Am besten weit weg, so oben auf dem Berg oder so.
Ja, am besten 3000 Meter über Meeresspiegel.
Was schätzt du, wie viele 3000er sind in Osttirol?
Keine Ahnung, 5?
266.
Was?
Wenn du also mal Bock auf richtigen Sport hast, kannst du in Osttirol richtig gut klettern, Mountainbiken oder weitwandern.
Ich bin da eher so Team Selfcare, also Yoga auf dem Berg machen, irgendwo in unverbrauchter Natur, frische Luft atmen und Abendsterne angucken ohne Lichtverschmutzung.
Das geht in Osttirol auch. Die Region vermeidet bewusst den Massentourismus, Bonus, sondern fördert authentische Erlebnisse für alle, die es ursprünglich mögen und sich auf das Wesentliche besinnen wollen.
Falls du ein bisschen was brauchst, um den Puls höher zu treiben, kannst du auch beim Dolomitenmann mitmachen oder den höchsten Berg Österreichs bezwingen und beim Glockner Ultra Trail mitmachen.
Boah, da würde ich maximal zugucken. Ich bin dann ja eher so bei der Kulinarik. Aber das geht in Osttirol in den 22 ausgezeichneten Restaurants auch.
Osttirol ist, wo die Freiheit auf den Berg trifft. Mehr über seine raue Natur und die spannenden Events findest du auf www.osttirol.com.
Das ist ja auch immer noch so ein bisschen Nazi-Denken, sage ich jetzt mal so. Also dass sozusagen die Sucht in das ganz tief ins Innere des Menschen rein verlegt wird, im Sinne einer Suchtpersönlichkeit, im Sinne auch der Vererbung. Also das ist ja genau dieser Gedanke. Du kommst da nicht mehr raus. Und vielleicht kannst du da noch ein bisschen was zu dem historischen Hintergrund sagen. Wie kam es dazu? Und wieso kriegen wir das immer noch nicht hin?
Also da muss man erstmal dazu sagen, es ist wahnsinnig schwierig in solchen Diskursen, also wenn wir jetzt heute den Diskurs sehen, jetzt zu quantifizieren und wirklich genau zu belegen, was davon ist jetzt noch Nazi-Denken. Ja? Man wird das nicht tatsächlich belegen können, dass da Strömungen sind, die so eins zu eins zurückzuführen sind. Es ist eher so, dass der Schluss nahe liegt oder dass man, wenn man diese Haltung zurückverfolgt, dass man da eben auch auf die Eugeniker trifft. Die Eugeniker, das ist auch immer wichtig dazu zu sagen, sind ja älter als die Nazis. Also es gibt Ende des 19. Jahrhunderts, nicht nur in Deutschland, sondern auch in den USA und auch in anderen europäischen Ländern, Wissenschaftler, die sich mit der Vererbung von Eigenschaften auseinandersetzen, so ganz grob gesagt. Also die ganze Geschichte mit der Vererbung ist noch relativ neu und man fragt sich, was könnte es damit eigentlich noch so alles auf sich haben? Und dann entsteht die Theorie, dass sozusagen, oder die, entsteht das Bild von einem Volkskörper, das wir ja von den Nazis auch kennen, der sozusagen als Ganzes von Erkrankungen geheilt werden soll. Das heißt, ganz ursprünglich steht da schon auch ein Gedanke dahinter, der eigentlich wohlwollend ist. Das darf man nicht vergessen. Also die meinen es gut und das sind ja oft die Schlimmsten, ne? Die es gut meinen.
Volksgesundheit. Genau, haben das die immer noch Public Health heißt das heutzutage. Ist ja nicht nur schlecht, ne?
Genau, also ist sozusagen die Idee, dass man das Kollektiv als Ganzes betrachtet und versucht, sich der Frage zu nähern, wie kann man diesem Kollektiv als Ganzem irgendwie gut tun? Und dann kommt die Idee auf, okay, es gibt vererbliche, also es könnte sein, dass bestimmte Eigenschaften vererblich sind. Also jetzt jenseits von dem, was wir heute auch wissen, was tatsächlich genetisch vererblich ist. Das weiß man aber nicht. Das muss man auch immer dazu wissen. Also wir dürfen nicht das, was wir heute wissen, übertragen auf diese Menschen, sondern die wissen das tatsächlich nicht. Und es könnte, hätte ja sein können. Ne? Und da ist ein ganz wichtiges Ding der Alkohol tatsächlich oder die Alkoholkrankheit. Weil man davon ausgeht, also es gibt irgendwie die Vorstellung bei den Nazis jetzt, es gibt irgendwie degeneriertes menschliches Erbgut oder schlechte Voraussetzungen, die sich irgendwie weiter vererben und jetzt wollen wir unseren Volkskörper davon reinigen. Wie können wir das aber jetzt erkennen? Ja? Wie können wir dieses schlechte Erbgut erkennen? Schwierig, es gibt halt noch keine DNA-Analyse und nichts. Und jetzt ist die Idee gewesen bei den Nazis, dass Alkoholkrankheit so eine Art Marker ist für diese degenerierten Persönlichkeiten. Und dass man die sozusagen an der Alkoholsucht erkennen kann. Und dann werden bei den Nazis die Alkoholkranken sozusagen in die Gruppe der Asozialen abgestempelt. Also die Nazis haben ja dann so verschiedene Opferkategorien, also was wir heute Opferkategorien nennen. Die haben dann auch verschiedene Binden tragen müssen, um sich selber erkenntlich zu machen in der Gesellschaft. Das kennen wir vor allem vom gelben Judenstern. Aber es gab eben für die Asozialen dann eben auch so eine Binde. Und die da gehören aber auch sogenannte Berufsverbrecher rein und so. Also es ist sozusagen ein bisschen diffuse Kategorie von, weiß ich nicht, wo man auch ganz großen Anführungsstrichen, alles, was die Nazis für sogenannten Abschaum hielten, ja, kommt in diese asoziale Kategorie. Und da gehören eben auch die Alkoholkranken und die Suchtkranken rein, also auch die Morphinisten, die es auch schon gibt in der Zeit. Und die werden eben von den Nazis als etwas empfunden, dass man vor dem man den Volkskörper bewahren muss, und das tun die Nazis, wie sie es gerne insgesamt so getan haben, im Zusammenhang mit den Krankenmorden auch. Also die Krankenmorde, die man, erkennt man das, dass die Leute zunächst werden die eben ausgesondert, man labelt die sozusagen und dann werden die teilweise sterilisiert, damit sie ihr schädliches Erbgut nicht weitergeben können, also zwangssterilisiert. Dann werden sie teilweise interniert, also in Krankenhäusern war das meistens, werden die eingesperrt und dürfen nicht mehr raus, so ein bisschen wie auf der geschlossenen Station. Und später werden die teilweise auch deportiert und ermordet in den Konzentrationslagern. Das heißt, es ist zwar eine sehr kleine Gruppe und deswegen ist sie kaum wahrgenommen in der ganzen Debatte um die Nazis, aber es ist eben eine relativ klassische Verfolgungsgeschichte, in die diese Gruppe auch reingerät. Und das Problem ist daran, dass das so eine kleine Gruppe ist, dass das nicht aufgearbeitet wird in der frühen Bundesrepublik, sondern sowohl die Institutionen, also die Deutsche Opiumstelle, gibt es dann auch in der Bundesrepublik. Und es ist auch nachgewiesen, dass eine relativ große Kontinuität gibt zwischen den Beamten, die sich dann mit diesen Themen auseinandersetzen, zwischen den Nazis und der frühen Bundesrepublik. Also die machen einfach weiter und die tragen auch dieses Gedankengut.
Suchtgefahren damals noch.
Genau, wo ich jetzt heute nicht weiß, ob da jetzt noch so viele Nazis sitzen, aber sozusagen in der frühen Bundesrepublik. Nee, wahrscheinlich nicht,
aber das, also die sind ja, die sterben ja irgendwann aus, aber es ist ja schon so, dass es einfach personelle Kontinuitäten gibt, dass Menschen, die vorher auch unter den Nazis auch Sucht, also auch aus der sogenannten Suchthilfe Menschen im Grunde ans Messer geliefert haben und in so einem ganz ähnlichen Geist, wie sie sozusagen dort auch ihre Selbstgleichschaltungen gemacht haben, Guttempler zum Beispiel, dann später in der Deutschen Hauptstelle für Suchtgefahren, damals noch jetzt Hauptstelle für Suchtfragen, dann sitzen. So, also und da würde ich nicht sagen, dass die mit 45 irgendwie sofort total woke geworden sind.
Nee, genau, sondern im Gegenteil, da gibt es auf jeden Fall Kontinuitäten und dieses Gedankengut oder dieses Gedankenschlecht formt sich, also pflanzt sich da noch eine ganze Weile weiter fort. Und dadurch, dass aber diese Frage eben so eine relativ, tatsächlich zahlenmäßig so eine relativ kleine Problematik gewesen ist, wenn man sich vorstellt, was alles noch sonst so los war in den späten 40er Jahren, gab es nicht den Moment, wo man mal gesagt hat, komm, wir überlegen mal, ob das eigentlich so richtig war, mit den, was die Nazis da gesagt haben. Den gab es nicht. Und tatsächlich die Rehabilitierung oder die Anerkennung dieser Asozialen als Opfergruppe hat erst 2020 stattgefunden. Da hat aber niemand was davon mitbekommen. Komischerweise, weil wir vielleicht irgendwie was anderes zu tun hatten. Mhm. Genau, ich habe es selber nicht mit. Ich habe es selber erst irgendwie dann 2 Jahre später gemerkt. Und das führt dazu, dass es eben für, finde ich, gar nicht so unwahrscheinlich ist, dass sich von diesem ganzen, also von dieser Idee durchaus was niedergeschlagen hat im kollektiven Nachdenken über dieses Thema. Und da haben wir auch wieder das Problem, dadurch, dass dieses Drogenthema so ein Randthema ist, gibt es ja für die allermeisten Menschen auch selten Anlässe, darüber nachzudenken. Das ist so eine Art, das ist ein relativ passiver Glaubenssatz, den die meisten Leute haben, weil sie einfach nicht keinen Grund haben. Und das darf ich ihnen auch nicht vor. Die meisten Leute haben zum Glück keinen Grund, in ihrem Leben darüber nachzudenken, sondern das einzige Mal, wo die damit vielleicht in Berührung kommen, ist, wenn sie dann Kinder haben, die irgendwie heranwachsen und wo sie plötzlich denken, oh Mist, wie mache ich das jetzt eigentlich, dass die keine Drogen nehmen? Aber es gibt selten mal einen Moment, wo die Leute sich hinsetzen und mal so ein Buch lesen wie meins und darüber sich wirklich ausführlich Gedanken machen. Und deswegen finde ich jetzt gerade die Debatte so toll, weil ich das Gefühl habe, es gibt jetzt gerade doch eben ein Interesse. Es wird jetzt plötzlich als politisches Thema wahrgenommen, über das man auch mal vielleicht ein bisschen nachdenken sollte, selbst wenn es einen selber nicht angeht.
Wobei ich bin schon der Meinung, dass es uns alle was angeht. Das, also ich verstehe auch, wie man zu dem Schluss kommt, dass es einen selber nichts angeht, aber eigentlich ist es ja schon, dass
genau, also ist auch ist ja. Dadurch, dass natürlich viele Leute auch jetzt vielleicht nicht ganz eindeutig in der problematischen Konsumecke stehen, aber so ein bisschen auf dem Weg dahin sind. Also es gibt ja schon da ein großes Kontinuum von Konsumformen. Und darüber mal ein bisschen genauer nachzudenken, wäre wahrscheinlich für viele Leute gar nicht schlecht. Aber eben, es gibt so viele Sachen, über die man auch mal nachdenken sollte. Das verstehe ich schon, wie das dann passiert, dass das irgendwie hinten runterfällt.
Ja.
Es wirkt halt irgendwie so ein bisschen heuchlerisch immer auf mich, weil, also jetzt, weiß nicht, vielleicht ist es auch eine extreme Ansicht oder so, aber ich denke mir immer so, warum denn überhaupt dieses Autoritäre? Warum soll ich nicht das Recht haben, selbst wenn ich jetzt davon ausgehe, es gibt eine schreckliche Droge, Crack, keine Ahnung, die mich zerstört, wieso soll ich nicht das Recht haben, mich zu zerstören? So, warum? Also solange ich niemand anders damit schade, sage ich mal, und das ist jetzt natürlich total polemisch und alles, aber warum soll ich denn eine staatliche Gewalt haben, die mich davon abhält, mit meinem Körper zu machen, was ich will? Ich
das sollte ist ja überhaupt auch das nicht polemisch. Das ist der Grundsatz unseres Rechts, ehrlich gesagt. Es gibt keinen anderen Zusammenhang, in dem in Deutschland die Schädigung des eigenen Körpers kriminalisiert wird. Es gibt es nur bei Drogen. Also es gibt natürlich, es gibt was, weiß nicht, ob euch noch was einfällt, aber abgesehen jetzt vom Gurt im Auto, ja, Sicherheitsgurt, das ist aber nicht kriminalisiert, sondern es ist eine Ordnungswidrigkeit, wenn man den nicht anlegt. Aber man kommt nicht ins Gefängnis, wenn man sich nicht anschnallt. Und es gibt aber ansonsten ist es ein Grundsatz der liberalen Gesellschaft, dass die eigene Freiheit so weit geht, wie sie keinen anderen in seiner Freiheit begrenzt, ja, einschränkt, bedroht. Und das ist bei Drogenkonsum, muss man natürlich dazu sagen, es gibt natürlich, vor allem bei Alkohol, durchaus Nebenwirkungen von Alkoholkonsum, der andere Leute durchaus sehr stark beeinträchtigen kann. Deswegen ist es sehr wichtig, dass man da vor allem beim Autofahren, aber auch, ich meine, häusliche Gewalt und Alkohol ist jetzt auch nicht unbedingt was, was man verschweigen sollte, dass das durchaus häufig zusammengeht. Das heißt, die Idee, dass Drogen nur dem eigenen Körper schaden, muss man eben je nach Droge angucken. Es gibt viele Drogen, die tatsächlich nur dem eigenen Körper, nur auf den eigenen Körper wirken. Ja? Aber es gibt eben auch enthemmende Drogen, wo der Alkohol ganz vorne mit dabei ist, die auch Gefahren für andere Leute mit sich bringen. Aber ich würde tatsächlich sagen, also diese Idee, dass also Drogenkonsum zu so Gewaltexzessen führt, ist vor allem beim Alkohol der Fall.
Es ist halt ein Katalysator, ne? Aber es ist halt auch die Frage, ob der Alkohol der Grund dafür ist, dass jemand gewalttätig ist. Da würde
nein,
ich sagen,
nein, nein, natürlich nicht.
Also Alkohol war ja tatsächlich auch schon mal verboten in den Vereinigten Staaten. Und vielleicht kannst du dazu noch ein bisschen was sagen, weil ich weiß darüber total wenig, über die Zeit der Prohibition. Das war ja sehr kurz nur und nicht so wahnsinnig erfolgreich, ne?
Genau, das ist aus dem gleichen Geist entstanden wie die Drogenprohibition. Das ist auch eine ähnliche Zeit. Also das erste Drogengesetz in den USA, das erste nationale, entsteht 1914 und die Drogenprohibition entsteht 1919. Ja? Und das ist das gleiche politische Klima, habe ich eben schon erzählt. Die Idee, der Staat will das Individuum moralisch verbessern. Da gibt es dann eben eine Koalition, das ist interessant, aus ganz verschiedenen Ecken kommen die Leute, die das wollen. Das sind einmal die Eugeniker, von denen hatten wir es schon, die gibt es auch in den USA, die wollen das Erbgut des Volkskörpers verbessern. Dann gibt es diese Protestanten, die sozusagen sowieso da glauben, dass man unter nüchternen Bedingungen die christlichen Verhaltensregeln besser einhalten kann und ein besserer, frommerer Mensch wird und deswegen sollte man nüchtern sein. Dann gibt es aber auch Frauenrechtlerinnen, die in dieser Zeit keinen Bock mehr haben, dass ihr Mann abends das ganze Geld in den Saloon bringt und danach nach Hause kommt und sie zusammenschlägt. Nachvollziehbar. Und die jetzt aber nicht das Patriarchat dafür verantwortlich machen, sondern den Alkohol. Und aber sich vorstellen, dass ohne den Alkohol vielleicht es ihnen besser gehen würde. Und es gibt auch einen Haufen SozialpolitikerInnen, die sagen, Armut ist eigentlich ein Suchtproblem. Also die sozusagen davon ausgehen, Leuten würde es besser gehen, die würden nicht so stark an Armut leiden, wenn sie kein Alkoholproblem hätten. Ich würde vermuten, dass die Kausalität andersrum ist, also dass Leute, die von Armut betroffen sind, dieses Problem unter anderem durch Alkohol oder durch andere Konsumarten versuchen, irgendwie aushaltbar zu machen. Aber Kausalität ist ja da manchmal ein bisschen schwierig nachzuweisen. Jedenfalls diese Sozialpolitiker hoffen, dass wenn man die armen Leute vom Alkohol befreit, dass sie sich dann selbst leichter aus der Armut befreien können. Und diese Leute zusammen schaffen es, die 1919 durch einen Verfassungszusatz die Prohibition in den USA einzuführen. Also die Prohibition heißt in dem Fall Alkoholprohibition. Alkohol wird verboten. Ich glaube, 0,5 Volumenprozent ist die Grenze, die es dann plötzlich gibt. Und das führt dazu, dass die ganze Alkoholwirtschaft von einem Tag auf den anderen in den Untergrund gezwängt wird, ne? Also das heißt nicht, dass die Leute aufhören zu trinken, sondern plötzlich gibt es halt alle Brauereien, alle Weinhersteller in Kalifornien und so weiter, alle, die sozusagen irgendwie mit Rum handeln und aus der Karibik Rum importieren, müssen von einem Tag auf den anderen zumachen. Und stattdessen wird jetzt in der Garage destilliert und Rum geschmuggelt. Und es gibt Flüsterkneipen, in denen die Leute sich halt illegal das Zeug reinziehen. Es wird plötzlich zum Distinktionsmerkmal, wenn man es schafft, auf seiner eigenen Party eben den geschmuggelten Wein aus Europa anzubieten. Und die Folgen sind wirklich grauenhaft. Also erstens sterben richtig viele Leute an dem Alkohol, der dann da plötzlich eben nicht mehr kontrolliert, sondern eben unter Schwarzmarktbedingungen hergestellt wird. Es wird zum Teil Industriealkohol verwendet. Der ist aber ja vergällt, das heißt, man muss diesen Vergällungsprozess irgendwie rückgängig machen, chemisch. Und dann,
also quasi
dann
vergiftet, so?
Vergiftet, genau. Der ist so, ja, so gemacht, dass man ihn nicht mehr, nicht mehr trinken kann. Dann wird dieser Prozess rückgängig gemacht, dann merken das die Behörden und machen mehr Gift rein, woran dann auch wieder ganz viele Leute sterben, weil sie das nicht gemerkt haben. Also es ist super gefährlich und führt dazu, dass außerdem ein riesengroßer Schwarzmarkt entsteht natürlich, weil das ganze Geld, was vorher in diese Wirtschaft und übrigens auch in die Staatskasse geflossen ist, also ein unfassbar großer Teil der amerikanischen des amerikanischen Steueraufkommen bis 1919 kam aus der Alkoholwirtschaft. vor allem auf der Staat, also es gibt da ja die Bundesstaaten und es gibt den Federal State, also Washington. Und diese obere staatliche Ebene hatte ganz wenig Möglichkeiten zu besteuern. Und eine davon war die Alkoholsteuer, wenn ich mich richtig erinnere. Und die fallen jetzt auf einmal weg. Stattdessen muss der Staat jetzt diese ganzen Polizisten bezahlen, die versuchen, gegen dieses Problem anzugehen, was überhaupt nicht funktioniert. Weil man, wenn man jetzt zum Beispiel so eine Destillieranlage in der eigenen Garage hätte, dann würde die sich nach 2 Wochen amortisieren. Das heißt, die Investition hätte man nach 2 Wochen raus und danach kann man Geld drucken. Ja. Das heißt, da kannst du wie verrückt diese Destillieranlagen konfiszieren die ganze Zeit. Du wirst es nie schaffen, diesen Markt zu unterdrücken. Stattdessen wächst eben ein unglaublicher Schwarzmarkt. Wir kennen das mit Al Capone, aber das ist nur der bekannteste, der dann sozusagen diese Alkoholwirtschaft organisiert. Es entsteht ein ganzes Milieu von Leuten, die auf dem Schwarzmarkt jetzt die Karriere machen, die ihnen auf dem Weißmarkt sozusagen nicht ermöglicht worden ist. Das sind meistens junge migrantische oder Migranten zweiter oder dritter Generation, die sozusagen nicht mehr Lust haben, wie ihre Eltern, ihr ganzes Leben lang arm zu sein und hart zu arbeiten und trotzdem ausgegrenzt, sondern die sagen, scheiß drauf, ich mache jetzt meinen eigenen amerikanischen Traum wahr und ziehe mich an meinen eigenen, wie heißt das, an den Bootstraps. Ziehe ich mich jetzt aus dem Dreck. Und macht das aber eben auf dem Schwarzmarkt. Und so entsteht eben die organisierte Kriminalität. Und diese Strukturen brechen dann sofort zusammen, als 1933 die Alkoholprohibition wieder abgeschafft wird. Weil man gemerkt hat, ups, irgendwie klappt's nicht. Ne? Also in dem Fall ist es so eklatant gescheitert, dass der Staat es auch aufgegeben hat, glücklicherweise relativ bald. Jetzt sind aber diese ganzen organisierten Kriminellen arbeitslos geworden und müssen sich nach neuen Möglichkeiten umsehen, Geld zu machen. Und das finden sie dann überwiegend im Drogenmarkt. Also da gibt es eine Kontinuität, dass die dann anfangen, die Drogenmärkte zu organisieren. Das heißt, es geht nicht weg, sondern diese Alkoholprohibition war so eine Art Kindergarten für diese Leute, wo sie sozusagen ihr Geschäft gelernt haben.
Aber ist doch super, weil man hat ja auch schon die ganzen Polizisten. Und die ganzen staatlichen Behörden,
yes, also die Arbeitsplätze.
Die dann gegen die Leute kämpfen, die nur da sind, weil man die anderen hat. Also, weißt du?
Ja. Richtig, genau, also tatsächlich. Tatsächlich entsteht auch aus der Prohibitionsbehörde dann die erste amerikanische Drogenbehörde. Und der Typ, der Harry Anslinger, der dann auch diese ganze Prohibition, also die Drogenprohibition sehr stark prägt in den USA, aber auch weltweit, ist tatsächlich ursprünglich in der Prohibitionsbehörde ausgebildet. Also der hat ursprünglich mal gegen den Rumschmuggel aus der Karibik gekämpft und ist mit diesem Mindset auch sozialisiert. Das heißt, es gibt da ganz enge Zusammenhänge auf verschiedenen Ebenen, einmal institutionell, aber auch das, dass man sich sozusagen mit dem illegalen Konsum, also der illegale Konsum als Distinktionsmerkmal, ist auch in der Alkoholprohibition entstanden. Also diese Idee, es ist verboten, aber irgendwie vielleicht nicht ganz so verboten wie Mord und Totschlag, sondern irgendwie auf eine Art verboten, wo es auch cool sein kann, wenn ich dagegen verstoße, ja, für bestimmte Leute. Das entsteht oder wird da ganz stark gepflegt. Ich weiß nicht, ob ihr euch an den Film vom großen Gatsby erinnert. Das ist vielleicht so, da geht vielleicht das Bild auf, das ich meine. Also diese rauschenden Partys, die ja ohne Alkohol gar nicht vorstellbar sind. Das ist alles während der Prohibitionszeit. Ja? Das heißt, das Distinktionsmerkmal von verbotenem Rauschmittelkonsum wird da erfunden und da können dann später eben die Drogenkonsumierenden dran anschließen. Also in den 30ern sind das dann die Leute in den Jazzkellern, die Heroin und Cannabis konsumieren. In den 50ern sind das die Beat-Poeten in den USA, also hier Ginsberg und Kerouac und so, die über ihren Konsum schreiben und zeigen, hey, ich mach da nicht mit, ich bin anders, ich bin cool, ich mach mein eigenes Ding, yeah, und das gehört eben Drogen auch dazu. Und von denen kopieren es dann die Hippies. Also da kann man eigentlich eine ganz gute Linie ziehen. Also die Hippies, die ja auch zeigen wollen, ich mach nicht mit bei eurem komischen Konsens-Scheiß, ich mach mein eigenes Ding, guck, hier ist mein Joint, ja. Das ist genau die gleiche Pose, also der gleiche Versuch, über diese Rauschmittelkonsum zu zeigen, ich bin anders und ich will das nicht so, wie ihr das wollt.
Genau wie damals bei den Romantikern, ne? Die erkälteten Romantiker.
Das ist eigentlich genau das Gleiche. Die haben das erfunden? Genau.
Ja.
Das nächste muss ich mal ein Gedicht über Vic Medi-Night oder so schreiben. Was Romantisches. Ja. Ja, krass. Ich würde Also wir sind ja auch schon ganz schön tief drin.
Ja.
Aber vielleicht so Richtung Abschluss. Würde ich dann nochmal fragen, wie das dann aber in Deutschland war. Weil Deutschland hängt ja immer ein bisschen hinterher. Und es gab, glaube ich, ja nicht diese Art von Drogenszene in Deutschland wie in den USA. Und deswegen wäre jetzt meine Frage, wie war das hier? Hat das überhaupt eine Rolle gespielt?
Genau, kann ich kurz erzählen. Also, zu Beginn des Jahrhunderts gibt es in Deutschland kein Drogenproblem.
Ja? Welches Jahrhundert?
Des 20.
Ah.
Genau, also im 19. Jahrhundert sowieso nicht, aber im 20. Ja. Jahrhundert. Es gibt in Deutschland zu Beginn des Jahrhunderts, es gibt ein paar Morphinisten. Ja, es gibt Morphium und die Injektionsspritze. Und deswegen gibt es ein paar Leute, die zum Beispiel sind es häufig Leute, also Ärzte und Krankenschwestern, die Zugang haben zu diesen Stoffen und die dann abhängig werden, weil sie gestresst sind oder aus was auch immer für Lebensgründen. Und dann gibt es in Deutschland vor allem eine pharmazeutische Industrie, die total wichtig ist und boomt und sehr viel Geld bringt. Und deswegen ist es so, dass bei diesen frühen Drogenkonferenzen oder am Anfang sind das Opiumkonferenzen, die da der Herr Brent aus den USA angezettelt hat, da sitzen so die deutschen Diplomaten und sagen so, ja, naja, also irgendwie ganz interessant, verstehen wir schon, aber ehrlich gesagt, danke, nein, wir haben ehrlich gesagt keinen Bock auf Regulierung. Liegt daran, dass aus Opium, also dass das deutsche Modell funktioniert so, die importieren relativ ausgiebig Opium aus der Türkei. In der Türkei sind große Opiumanbaugebiete in Zentralanatolien. Die haben das beste Opium zu dieser Zeit, also das mit dem größten Morphiumgehalt. Das importieren die Deutschen und verarbeiten es weiter zu Heroin, zu verschiedenen, also Morphiumpräparaten, Codein, was auch immer, ja, Hustensaft, ziemlich hilfreich. Aber auch, es sind ja auch bis heute, also zum Beispiel Imodium akut, wer das schon mal gebraucht hat, ja, das ist auch ein Opiat, Opioid. Das heißt, das sind lauter Substanzen, die man ziemlich gut benutzen kann in der pharmazeutischen Industrie und Deutschland verarbeitet die weiter, exportiert die und verdient einen Haufen Geld. Was Deutschland jetzt nicht gebrauchen kann, sind Ein- und Ausfuhrbedingungen und Regulatorien, die sie daran hindern, diesen Handel zu treiben, ja, da haben die keinen Bock drauf. Und deswegen sagen die, nö, danke, wollen wir nicht unterzeichnen, auf Wiederschauen. Dann aber verlieren sie den Ersten Weltkrieg.
Goddammit.
Und die Alliierten hängen die Opiumkonvention hinten dran an den Versailler Vertrag und die Deutschen müssen unterschreiben. Jetzt müssen die Deutschen also in den 20er Jahren ein Opiumgesetz verabschieden und sie merken so, ja okay, können wir machen, kein Problem, wir müssen ja eh alles jetzt nur noch machen, was die anderen uns sagen. Es steht aber in den Reichstagsakten oder als sie das diskutieren, steht explizit drin, zum Beispiel Cannabis müssen die, also die müssen dann am Anfang Opium, also Opium Derivate, Kokain und die Derivate und Cannabis und die Derivate verbieten. Und Deutschland schreibt sogar rein, Cannabis, wir haben kein Cannabis. Es ist uns kein Cannabis-Problem bekannt. Morphinisten gibt es ein paar tausend, also ein winziges Randphänomen. Und Leute, die von Kokain abhängig sind, das sind, glaube ich, irgendwie 1929 fünf Kokain-Tote oder so. Ja? Also nicht 5000, nicht 500, sondern 5. Ja? So. Es gibt kein Problem. Es gibt keine Debatte. Es gibt niemanden, der irgendein Interesse daran hat, darüber zu reden. Man muss es aber verbieten. Dann gibt es also in Deutschland seit 1929 das Opiumgesetz. Und das gibt es dann da so halt. Und es interessiert niemanden. Die Strafen sind total klein. Man kriegt irgendwie kleine Geldstrafen. Ich glaube, die längste mögliche Gefängnisstrafe ist ein halbes Jahr. Also es ist wirklich lächerlich. Es gibt vor allem keine Verfolgungsrealität. Es gibt keine Behörde, die sich damit irgendwie augenscheinlich, also hauptberuflich befasst. Und es interessiert niemanden so richtig. Dann nach dem Ersten Weltkrieg gibt es natürlich ein bisschen mehr Morphinisten, wie das nach Kriegen immer so ist, weil die im Krieg an ihren Verletzungen halt mit Morphium behandelt werden und dann außerdem traumatisiert sind, vom Krieg vielleicht, und dann sozusagen mit dieser Krankheit nach Hause kommen, aber es gibt kein Problem. Und auch in den 50er Jahren, da gibt es natürlich Alkoholprobleme, aber die werden ja nicht als Drogenprobleme wahrgenommen. Und auch da ist in Deutschland noch keine Drogenszene, wie du es jetzt genannt hast, irgendwie erkennbar. Und auch in den frühen 60er Jahren ist das Thema einfach nicht relevant in Deutschland, wird nicht wahrgenommen. Es gibt eine Postkarte von einem Schüler von 1966, der schreibt ans Gesundheitsministerium, guten Tag, er würde gerne ein Referat halten über LSD, ob man ihm da irgendwie Informationsmaterial zukommen lassen könnte. Und der Ministerialbeamte antwortet, guten Tag, nein, leider haben wir dieses Problem, ist in Deutschland nicht bekannt, da haben wir keine Informationen dazu. Der Schüler war ein bisschen besser informiert als der Ministerialbeamte in diesem Fall, denn es dauerte nicht lange. Dann kam 1968 und dann ging es in Deutschland eben auch los, dass Drogen zu einem Thema wurden. Und zwar nicht, weil jetzt plötzlich massenweise Leute tatsächlich betroffen gewesen wären und große Probleme gehabt hätten, sondern weil die Hippie-Bewegung und die Studentenbewegung und die verschiedenen Gegenkulturen der 60er Jahre in unterschiedlichem Ausmaß Drogenkonsum eben so wie die Amerikaner benutzt haben, um ihren Protest kundzutun. Und da ist es ja immer so eine Sache, man kann, wie du sagtest, die Deutschen sind hinterher, man geht immer davon aus, die gucken sich das bei den USA ab. Im Einzelnen lässt sich das relativ schwer beweisen, dass jetzt da der eine vom anderen irgendwas abgeguckt hat. Aber es ist, man kann auf jeden Fall sagen, in den 60ern, späten 60ern und dann vor allem in den 70er Jahren, es wird dann Drogenkonsum zu einem gesellschaftlichen Streitthema, weil eben auf der einen Seite die Gegenkulturen, die sagen, wir müssen anders leben, wir wollen raus, wir wollen liberalisieren und das Establishment oder der Backlash sagt, nein, auf gar keinen Fall, wir müssen dagegen ankämpfen und vor allem sind Drogen nach meiner Wahrnehmung so ein bisschen die harte Linie. Also es gibt ja manche Dinge, wo dann auch, wo man nachgibt, wo tatsächlich Liberalisierung stattfindet, in der Schule, in der Uni, in der Sexualität, es gibt irgendwie Bereiche, wo das tatsächlich passiert. Und es gibt eben die Drogen, da sagt die Politik auch der SPD ganz klar, nein, hier ist die Grenze erreicht, wir machen jetzt ein hartes Drogengesetz, 1972, Betäubungsmittelgesetz. Das ist das erste Prohibitionsgesetz, das tatsächlich auch eine Verfolgungsrealität mit sich bringt. Und danach geht es dann jetzt erst los, dass sich in Deutschland auch Drogenmilieus etablieren. Und das ist jetzt natürlich die Frage, wie ist das zusammengekommen? Also ist sozusagen das Gesetz eine Reaktion auf diese Milieus? Nein, zeitlich nicht. Ist aber, deswegen kann man jetzt auch nicht sagen, dass diese Milieus sich nur durch das Gesetz gebildet haben, auch wenn es fast so ein bisschen so aussieht, wenn man die Abfolge anschaut. Es gibt auf jeden Fall diese Verbreitung, es ist immer noch viel kleiner, das Phänomen, als in den USA. Es gibt halt jetzt irgendwie mehr Betroffene, die dann auch in sogenannte Drogenkarrieren abrutschen und aus den besprochenen Gründen eben nicht zurück können. Also es gibt jetzt weniger Leute, die in beiden Welten unterwegs sind, sondern die beiden Welten sind jetzt durch diese harte Mauer der Prohibition voneinander getrennt. Und wer einmal auf die andere Seite geht, kommt nicht zurück. Und das führt dazu, das wird dann mega verteufelt. Es gibt unglaublich unmenschliche Berichte über diese Menschen, die in dieser Zeit Heroinprobleme haben. Kann man auch nachlesen, gibt es ein Zitat in meinem Buch von einer Herointoten. Ja, die wird in ihrer Wohnung gefunden. Und da wird auch allen Ernstes im Spiegel, wird von der gesagt, ja, und die hat so und so viele Abszessnarben und da liegt sie und so muss man sich das vorstellen. Und die sei auch noch vergewaltigt worden, aber hier gäbe es nichts mehr zu ermitteln für die Kriminalpolizei. Hier müsste man jetzt nicht mehr rausfinden, ob Mord oder Selbstmord, das hätte sich erledigt. Das wäre nur ein Fall für die BTM-Statistik, also für die Betäubungsmittelstatistik. Das heißt, ob die vergewaltigt worden ist, ob die sich umgebracht hat. Krass. Die hatte ein Schlafmittel genommen. Ja, die hatte, war gar nicht an einer Überdosis gestorben, sondern an einem Schlafmittel, das sich nicht mit Heroin verträgt. Ob die vergewaltigt worden ist, war alles scheißegal. Denn diese Frau war einfach, weil sie selber schuld war, weil sie selber sich dieser Drogenkarriere hingegeben hat, war die nichts mehr wert. Die war der Gesellschaft, die war jetzt Müll. Die wurde einfach entsorgt in dieser BTM-Statistik. Und es gab keinerlei Mitleid oder die wurde eben nicht mal mehr als Subjekt der Rechtsordnung wahrgenommen. Jedenfalls nicht vom Spiegel. Und das ist so ein bisschen die Haltung dann in den 70er, 80er Jahren. Und dann kommt Christiane F. Dann gibt es also ein junges Mädchen, das von zwei Sternreportern ihre Lebensgeschichte aufschreiben lässt als autobiografisches Buch. Und es wird das erfolgreichste Sachbuch in der Geschichte der Bundesrepublik bis dahin, verkauft sich aber millionenfach, wird irgendwie zur Pflichtlektüre in den Schulen. Und da ist ja genau diese sogenannte Drogenkarriere ganz prototypisch beschrieben. Also ein kleines Mädchen vom ersten Haschischkonsum bis zum Babystrich auf dem Bahnhof Zoo, das komplett abrutscht ins Elend. Und das prägt jetzt für Jahrzehnte die Vorstellung von Drogenkonsum. Also bis heute ist es wahnsinnig tief in den Köpfen, dieses Bild, weil es so eingängig ist. Ne? Es ist so eine, in Anführungszeichen, so eine gute Geschichte. So eine abschreckende Geschichte und so eine Geschichte, wo eben ja das so aussieht, als wäre also das junge, das 13-jährige Mädchen, ja, die Unschuld in Person, unschuldiger geht's gar nicht mehr, wo jetzt diese böse Droge kommt und aus diesem unschuldigen Mädchen, 13 Jahre alt, das völlig verlotterte, die völlig verlotterte Hure macht. wenige Jahre später. Ja, diese Erzählung knüpft an so vieles an, was wir uns auch an Frauenbildern, aber auch an Bildern von Gut und Böse machen. Das geht nicht mehr raus aus den Köpfen. Und das führt dazu, dass bis heute eben dieses Bild von Heroinabhängigkeit als einer Sache, die man, von man nicht mehr wieder von loskommt, ganz weit verbreitet ist. Und diese Idee von einer Drogenkarriere, die sich so automatisch weiter fortsetzt, sobald man sie in Gang setzt, die schiefe Bahn, ne, auch so ein Bild, was da ganz häufig benutzt wird. Also wenn man einmal oben die Kugel drauflegt, rollt sie automatisch wegen Schwerkraft. Ne? Kann man nichts machen. Schwerkraft rollt in den Abgrund. Ich will gar nicht sagen, dass es diese Menschen, diese Geschichten nicht gibt. Ne? Ich möchte überhaupt nicht behaupten, dass Christiane F. nicht genau das erlebt hat. Keine Ahnung. Die wird das schon irgendwie so erlebt haben. Das heißt, es ist aber einfach ein Einzelfall. Und es heißt überhaupt nicht, also daraus kann man nicht ableiten, wie Heroin wirkt. Das ist aber, was passiert ist in den folgenden Jahrzehnten. Und dann kam sozusagen 90er Jahre, keine Macht den Drogen, die ersten großen Drogenkampagnen. Und die bestanden aber ja vor allem daraus, abzuschrecken und zu warnen. Und aber null Information. Ne? Also es gibt sozusagen so gut wie kein, also es wird alles gleich gemacht. Drogen sind Drogen. Es gibt überhaupt keine Unterscheidung. Es wird nie in der Schule irgendwas unterrichtet davon, was eigentlich die Nebenwirkungen sind. Wie, also zum Beispiel lebensrettende Informationen darüber, dass man Heroin und Schlafmittel oder Heroin und Alkohol nicht kombinieren darf, weil man dann stirbt. Ja, solche Sachen weiß kein Mensch. Weil alle das Gefühl haben, oh, Drogen, das ist irgendwie alles das Gleiche. Cannabis, Heroin, Kokain, genau das Gleiche. LSD.
Darf man ja nicht nehmen.
Darf man nicht nehmen. Und sozusagen das Bild vom Junkie, das Bild vom Babystrich, also es sind ungefähr die beiden Bilder, die die Leute haben. Wenn sie Drogen hören, ist das Erste, was sie sehen im inneren Kino, ist Christiane F. auf dem Babystrich und der verlotterte Junkie, der auf seiner vollgekotzten Matratze liegt, nackt, weil er alle seine Sachen verkauft hat und irgendwie so die Spritze im Arm und völlig am Ende. Das sind die beiden Bilder. Die haben mit der Realität so gut wie überhaupt nichts zu tun, ja. Und die verstellen aber den Blick auf die Frage, was kann man tun, um den Leuten, die betroffen sind, tatsächlich zu helfen, weil sie so viel Ekel und Abscheu mit sich bringen, dass man den Leuten fast gar nicht mehr helfen will, so. Und in Kombination mit dem, was wir eben gesagt haben, dass die Leute ja eh selber schuld sind, ist da so eine Art Diskurssperre. Ja? Das verhindert, dass sinnvoll und argumentativ und evidenzbasiert über die Sache gesprochen wird. Und das ist der Grund, warum ich sozusagen so dafür bin, dass wir dieses Christiane F.-Ding mal überwinden und mal ausmisten und mal sagen, was sind eigentlich die Argumente, die wirklich belegt sind, was ist denn das, was uns heute in unserer Gesellschaft wirklich noch interessiert? Wie wollen wir denn leben? Also was wollen wir denn für eine Gesellschaft sein? Was brauchen wir noch und was kann weg von diesen ganzen Argumenten und alten Bildern und Klischees?
Ja, was sollen wir denn dann machen? Also wenn du jetzt, du hast ja sehr viel Informationen, du hast dich sehr lange damit beschäftigt, was wäre denn deiner Meinung nach von dem, was du jetzt weißt, die richtige Strategie, die Drogenpolitik zu reformieren? Alles erlauben einfach, Heroin legal in die Apotheke?
Also erstens sind wir in der Demokratie. Ne? Und deswegen ist es ja zum Glück nicht so, dass ich das irgendwie bestimmen darf.
Oh Mann.
Sondern es ist, also das ist mir total wichtig, weil es ist total klar, dass es ein langer Prozess ist. Was wir jetzt an Fehlinformationen gelernt haben, kollektiv als Gesellschaft, das langsam wieder abzutragen und zu durchbrechen und durch andere und evidenzbasiertere Informationen zu ersetzen, ist ein langer Prozess. Und weil so viel Angst mit dem ganzen Ding verbunden ist, ist es mir total wichtig, nicht mit der Tür ins Haus zu fallen und zu sagen, so, Drogeriemarkt, jetzt gibt es neben dem Arzneimittel-Tee, genau, DM. DM ist doch Drogeriemarkt, da ist doch die Droge noch im Namen drin. Da können wir doch neben das Teeregal, können wir doch jetzt wieder ein Heroinregal, ein Kokainregal, ein LSD-Regal, kein Problem. Ja? Nein,
mega.
Das ist nicht mein Vorschlag. Ja? So. Sondern das ist, was den Leuten Angst macht. Und das verstehe ich total gut, dass es den Leuten Angst macht. Denn wenn man 30, 40, 50 Jahre lang gesagt bekommen hat, das ist gefährlich, das bringt dich und deine Kinder um, das ist das Ende deines gesellschaftlichen Lebens, ja, dann kann man nicht einfach heute mal sagen, oh, ich habe das Buch von der Barob gelesen, oh, das stimmt alles gar nicht, okay, machen wir mal alles legal. Ja, das, so funktioniert Angst nicht, sondern Angst muss erstmal gehört werden und ganz behutsam konfrontiert werden, mit dem Fakt, du brauchst keine Angst zu haben. Leute, ihr müsst euch nicht so viele Sorgen machen. Es ist nicht so schlimm. Und um das zu tun, möchte ich ja ganz kurz noch von Portugal erzählen. Ja? In Portugal sind alle Drogen seit 2001 entkriminalisiert. Das heißt, in Portugal darf man einfach konsumieren. Es gibt immer noch keinen legalen Markt, aber es ist nicht mehr illegal zu konsumieren. Und es wurden in Portugal gleichzeitig mit der Entkriminalisierung ganz, ganz viele Hilfsmöglichkeiten geschaffen. Und zwar nicht so kurzfristige, sondern so richtig tiefgreifende, gute, therapeutische, aber auch resozialisierende Maßnahmen. Und das hat dazu geführt, dass der Konsum in Portugal minimal angestiegen ist, so im einstelligen Prozentbereich. Also irgendwie muss man jetzt je nach Droge ein bisschen differenzieren. Aber die sogenannten weichen Drogen sind mehr hochgegangen. Und je härter die Droge, desto weniger geht der Konsum hoch. Und alle Sachen, die ich persönlich als Problem wahrnehmen würde, sind massiv runtergegangen. Also Hepatitis-Infektionszahlen irgendwie. Okay, jetzt habe ich ganz genauen Zahlen habe ich nicht im Kopf, aber so Ballpark, ja, 80%. Überdosistote, 90%. HIV-Infektionen, auch irgendwas über 50%. Also die sind wirklich richtig massiv. Alles, was wirklich die Leute das Leben kostet, ja, oder ihre Gesundheit massiv ruiniert, ist komplett runtergegangen. Und das ist nämlich das, was passiert, wenn man sich wirklich den Problemen widmet und nicht den Konsum stigmatisiert. Und das zur Beruhigung. Also wenn wir jetzt Cannabis legalisieren, würde ich jetzt ziemlich viel darauf verwetten, dass in Deutschland der Konsum ein bisschen ansteigt, aber eben nicht signifikant. Es gibt ganz wenig Leute, die sich von Verboten davon abhalten lassen, Drogen zu konsumieren. Und so ist es auch in Deutschland. Und der einzige Effekt ist, dass eben die Märkte nicht mehr illegale Märkte sind oder zu einem großen Teil nicht mehr illegale Märkte sind, dass man die Jugend besser schützen kann, dass man offener darüber sprechen kann, dass die Kinder sich trauen zu sagen, Mama, ich habe gestern gekifft und es war so scheiße, erklär mir doch mal, was ich falsch gemacht habe. Ja? Ganz einfacher Satz, den man bei Alkohol viel besser sagen kann als bei Cannabis, weil es verboten ist. Und das sind genau die Dinge, wo ich Hoffnung hätte. Und trotzdem zurück zu der Frage. Ich glaube, ja, wenn die Gesellschaft bereit ist, diese Ängste anzuschauen und abzubauen, dann glaube ich, weitere Liberalisierung wäre sinnvoll. Und zwar nicht komplett, also nicht einfach sagen, komm, wir geben alles frei. Das ist nicht sinnvoll. Denn, was da vielleicht noch das Beispiel vom Rauchen. Die einzige sinnvoll oder die einzige wirksame Drogenpolitik, die ich kenne, ist die vom Rauchen. Also als die Raucherreformen gemacht wurden, als man plötzlich nicht mehr im Restaurant rauchen durfte, da hat man einmal ein regulierendes Gesetz, das dafür sorgt, dass die Kurve wirklich massiv runtergeht. Die Leute haben einfach massenweise aufgehört zu rauchen. Ja? Das heißt, Regulierung funktioniert. Das heißt, ich würde mir wünschen, dass man sich jede einzelne Droge anguckt. Mann, im Sinne von Leute, die sich auskennen, bitte. Ja? Also nicht die PolitikerInnen alleine, sondern die sollen sich ExpertInnen holen, SozialarbeiterInnen, Ärzte, Psychiater, Psychologen, Historikerin, ich wäre am Start. Also wer auch immer, ja, wen man auch immer alles dafür braucht. Und dann soll man sich überlegen, okay, was ist die Substanz? Wer sind die Leute, die diese Substanz konsumieren? Wie können wir für diesen Konsum, der sowieso stattfindet, einen sicheren Raum schaffen und möglichst die Nebenwirkungen und die Gefahren so gut wie möglich bannen? Ein Beispiel, das ich mir vorstellen könnte, ja, man könnte zum Beispiel Party-Locations schaffen, bei denen man das MDMA, was die Leute da sowieso nehmen, ja, bekanntermaßen bei bestimmten Partys nehmen viele Leute MDMA. Könnte man sagen, okay, das ist eine MDMA-Party. Die ist lizenziert. Da gibt es ExpertInnen, da wird das Zeug getestet. Das heißt, die Location darf es verkaufen. Das heißt, man weiß, was drin ist. Es sind nicht irgendwie, man muss nicht auf dem Poster vorher gucken, was nun mal die böse Pille ist, sondern man weiß, aha, ich habe hier meinen sicheren Stoff, ich weiß, wie groß die Dosis ist, ich kann mich beraten lassen, ich kann hingehen und sagen, hör mal, das und das sind meine Erfahrungen, so und so bin ich drauf, das und das, sag mal, wie viel sollte ich denn oder was sollte ich denn machen? Dann gibt es Leute, die das beobachten, es gibt vielleicht keinen Mischkonsum, es gibt dann vielleicht in der Party-Location keinen Alkohol oder was auch immer. Also ab da wird es jetzt, ich bin keine Pharmakologin.
Hat man eh keinen Bock drauf, wenn man auf MDMA ist. Da will man nur Wasser.
Genau, aber sozusagen, dass man sozusagen die Rahmenbedingungen gut kennt und die dann auch anbietet. Und dafür sorgt, dass die Leute genug Wasser trinken. Dafür sorgt, dass wenn jemand doch eine schlechte Erfahrung hat, sofort jemand da ist, der sich drum kümmern kann oder die. Ja? Das heißt, sozusagen einen Safe Space für diesen Konsum einzurichten und alles dafür zu tun, dass die Leute möglichst diesen Konsum dort pflegen und unter möglichst sicheren Bedingungen. Und das kann man sozusagen für jede Droge, kann das komplett unterschiedlich sein, was dieser Raum sein könnte. Ne? Also ich bin jetzt nicht einen Partyraum für Opium und einen Partyraum für MDMA, sondern vielleicht ist es eben für, also eben die sicheren Konsumräume für Heroin sind was auch was total Wichtiges. Das braucht jede Stadt. Ja? Sichere Konsumräume, ohne dass die Leute da irgendwie total fertig gemacht werden und sich vorher auf der Straße anpöbeln lassen müssen, dass sie da jetzt hingehen. Und also weiß ich nicht. Und so würde ich das durchgehen, Droge für Droge. Vielleicht gibt es Drogen, wo wir zu dem Schluss kommen, oh, da sind wir noch nicht, das können wir noch nicht machen, das müssen wir im Moment noch verboten lassen, so weit sind wir noch nicht. Und vielleicht kommen wir dann beim Alkohol auch dahin, dass wir sagen, nee, hör mal, ich fände es eigentlich cool, wenn es Restaurants gibt, in denen es keinen Alkohol gibt, zum Beispiel, ja. Denn das ist die andere Seite. Es wäre wichtig, dass wenn wir das liberalisieren, dass wir gleichzeitig darauf achten, dass die Menschen, die das nicht konsumieren wollen, genauso geschützt sind. Dass die auch Safe Spaces haben, in denen sie davor ihre Ruhe haben. Dass sie auf keinen Fall in Drucksituationen geraten, wo sie das Gefühl haben, sie müssten jetzt irgendwie mitmachen, sondern dass sozusagen Nüchternheit genauso okay ist wie der Konsum von bestimmten Substanzen. Das wäre mir auch total wichtig. Dann muss man natürlich gucken, wie kann man Angehörige schützen, vor der Enthemmung von Alkohol zum Beispiel. Wie kann man noch wirksamer davor schützen, dass Leute besoffen, Leute totfahren. Ja? So, aber über all das kann man erst reden, wenn man die Christiane F.-Schranke im Kopf erstmal einreißt und anfängt, evidenzbasiert darüber nachzudenken. Und dann eben, ich glaube, dass Liberalisierung sehr viele von den schädlichen Nebenwirkungen und sehr viele tatsächlich der Probleme der Betroffenen lösen würde. Also ich glaube, den Betroffenen, die Leute, die wirklich leiden, sind immer die, die ich Betroffene nenne, ne? Denen würde es deutlich besser gehen, wenn sie nicht mehr stigmatisiert wären, wenn sie sich zum Beispiel trauen würden, zum Arzt zu gehen, wenn sie krank sind, weil sie nicht Angst haben, dass sie dann entdeckt werden mit ihrer Erkrankung, mit ihrer Suchterkrankung. Also viele von den Nebenwirkungen, die wir immer als Drogenprobleme wahrnehmen, sind häufig Prohibitionsprobleme. Mhm. Wenn man die alle durch eine Liberalisierung sozusagen rausnehmen könnte aus der Rechnung, dann bleiben natürlich Probleme übrig. Ich sage gar nicht, dass das das einzige Problem ist, aber dann könnte man sich genauer und gezielter den Problemen widmen. Noch ein Fun Fact zum Schluss, den ich erst diese Woche gelernt habe. Man darf in Deutschland, wenn man drogenabhängig ist, kriegt man keine Therapie bezahlt. Das ist nicht witzig. Man
muss also eine Psychotherapie.
Keine Psychotherapie.
Ja,
man
ja,
muss,
ja, du musst
damit
ja.
Man, ich bin fast vom Stuhl gefallen.
Bei Alkoholabhängigkeit ja, ja. Ist das auch so.
Wenn du alkoholabhängig bist, beim Psychotherapeuten sitzt und sagst, ich habe ein Problem mit Alkohol, darf der dich nicht behandeln.
Ja. Das ist ja, ich bin fast vom Stuhl gefallen. Das ist ja wie wenn du, wenn jemand im Wasser ist und der Hai hat ihm das Bein abgebissen und dann kommst du mit dem Schlauchboot und sagst, hör mal, also bevor ich dir jetzt da irgendwie Hilfe geben kann, musst du jetzt erstmal schwimmen lernen, Freundchen.
Ja, hättest halt nicht ins Wasser gehen sollen. Selber schuld.
Also es ist wirklich so absurd, dass den Leuten einfach nicht geholfen wird, ne? Ja. Sondern dass sie sozusagen erstmal selber das Problem lösen wollen und dann wird ihnen geholfen. Also, so, ja. Aber genau, da steht eben immer noch das dahinter. Läutere dich erst, mach dich frei von deiner Sünde und dann können wir dir die Absolution geben. Aber nicht andersrum, ja? Also nicht, dass du jetzt von uns verlangst, dass wir dir vielleicht helfen würden. Nein, nein. Und das ist einfach unmenschlich. Das ist einfach total absurd, wenn man eben, also ich habe gedacht, ich kenne ja jetzt ein bisschen die Literatur dazu, wie diese Erkrankungen funktionieren und was diese Erkrankungen fördert. Und dass man diesen Leuten nicht mal Hilfe gibt, also dass man die dann nicht mal in Therapie geben kann.
Also es ist so, das haben wir jetzt auch gerade noch mal, wir hatten gerade auch eine Psychotherapeutin da, die wir auch unter anderem dazu befragt haben. Mhm. Und die Psychotherapeuten dürfen eine 10-Sitzung-Motivationsgespräche anbieten. Das heißt, sie müssen dich nicht automatisch sofort vor die Tür setzen, ist aber natürlich, bringt auch Psychotherapeuten in total schwierige Situationen. Also kann natürlich auch dazu führen, dass eine beginnende Abhängigkeit gar nicht wirklich besprochen werden kann, weil sobald die Diagnose gestellt werden muss, muss die Therapie abgebrochen werden. Ist total schwierig. Und es geht eben darum, dass die Leute dann erst quasi den Entzug machen, dann nachweisen, dass sie abstinent sind und dann dürfen sie die Psychotherapie machen. Alles andere sozusagen ist Suchttherapie und das ist, beziehungsweise nein, erst Entzug. Auch die Suchttherapie hat nicht zum Ziel die Abstinenz, sondern die Voraussetzung der Abstinenz. Das ist, als würdest du einer depressiven Person sagen, du musst erst nicht mehr depressiv sein, damit ich dich für Depression behandeln darf.
Lach doch mal, Freundchen. Lach genau, doch einfach
dann,
mal.
Dann musst du nachweisen, dass du jetzt, weiß ich nicht, einen Monat lang keine negativen Gedanken hattest. Am besten noch vom Arzt, muss noch irgendwo reinpinkeln, darf keine Schmerzmittel nehmen. Das ist ja auch so ein Ding, ne? Wenn du irgendwie wegen Alkohol, es gibt Therapien oder so, ja, wo du, hast du eine, wenn du deine Periode hast und Schmerzmittel nehmen willst, darfst du nicht, so. Also das ist ein total, also diese Form von Entmündigung ist immer noch ein Wahnsinnsthema und das führt ja auch genau dazu, dass die Leute keinen Bock haben, sich in Behandlung zu begeben.
Ja, was heißt kein Bock? Das kann man ja nicht leisten.
Oder sie schaffen es halt nicht, weil sie schaffen es nicht, über diese Hürde leisten? Zu kommen.
Die Hürde ist zu hoch.
Eben. Genau. Und das, aber in dem Mechanismus sieht man ja auch immer noch, sieht man ja total gut, dass es eben nicht als Krankheit wahrgenommen wird im Kern.
Ja. Ja.
Sondern es wird immer noch als Krankheit, als eine Entscheidung, als eine moralische Entscheidung des Einzelnen wahrgenommen, über die man irgendwie eine Macht hat. Weil sonst könnte man ja gar nicht so ein Gesetz machen, wo man sagt, nee, okay, du musst es erst entscheiden, du musst erst den Willen zeigen. Und das ist auch wieder so ein christliches Ding, ne? Also das ist sozusagen dieser Sühnegedanke, der steckt ganz tief in diesen Entzugsgeschichten total drin. Also es ist auch tiefstes 19. Jahrhundert, wo man sozusagen erst, das finde ich ganz interessant bei diesen, das kennt man auch aus dem Fernsehen, da gibt es oft den Moment, wo jemand aus der Suchtklinik abgeholt wird.
Die Alkoholbeichte. Jenny Elverst fällt mir da immer ein, dass die Bild-Zeitung schreibt immer, irgendjemand hat die Alkoholbeichte abgelegt. Genau. So als ob die Öffentlichkeit irgendwie jetzt die Absolution erteilen muss für die Person.
Nee, aber nicht so einfach so. Die Absolution
gibt es ja
erst nach der Entgiftung. Und das gibt es aber so als Topos, finde ich, immer wieder mal in so Filmen, dass dann Jugendliche oder junge Erwachsene abgeholt werden aus der Suchtklinik. Und da ist dann klar, okay, jetzt sind sie clean. Clean ist ja auch so ein schönes Wort, ne? Hat ja auch was mit Reinheit zu tun, also auch was von den Sünden befreit. Das heißt, sie sind aber auch das muss natürlich hart gewesen sein, ne? Also muss ein harter Entgiftungsprozess gewesen sein, damit es auch ein ordentliches Sühneritual ist. Mhm. Und dann dürfen sie um Vergebung bitten und dann wird ihnen Absolution erteilt und dann kriegen sie freundlicher, gnädigerweise, also kommt die Gnade der zweiten Chance, ja? Zweite Chance heißt ja auch, okay, aber nur eine zweite Chance. Also jetzt aber nicht nochmal. Und dass das also sozusagen, jetzt liegt wieder die Verantwortung beim Betroffenen, jetzt muss er es aber im Griff behalten. Und dass es eine Krankheit ist, die Episoden kennt, wie man das bei allen ganz vielen psychischen Krankheiten ja kennt, es ist einfach eine Episode und dann ist die Episode vorbei und dann kommt die nächste Episode irgendwann, ja, und wird vielleicht durch was getriggert. Aber das ist einfach immer noch nicht angekommen im System, obwohl immer davon geredet wird, ja klar, Alkoholkrankheit, ne? Aber trotzdem wird es immer noch wie eine Sünde oder wie ein moralisches Verfehlen behandelt. Und man geht immer noch davon aus, okay, die Leute müssen aber die Willenskraft beweisen, damit sie Hilfe bekommen. Und vielleicht will ja jemand gar nicht die Hilfe für seine Suchterkrankung, sondern vielleicht will ja jemand die Hilfe für die Erkrankungen, die unten drunter liegen, ne? Und vielleicht würde ja dann die Suchterkrankung von alleine sich auch erledigen, wenn man die anderen Krankheiten behandeln würde.
Wenn sie schon weit fortgeschritten ist, dann in der Regel nicht so. Aber ja, also.
Also, was heißt erledigen? Ne? Ich meine nicht im Sinne von, sie verschwindet dann einfach. Aber sozusagen immer nur diese Suchterkrankung anzugucken und zu beschuldigen und sich um die anderen Probleme nicht zu kümmern, als wäre es nicht auch ein Wert an sich, sich um diese Probleme zu kümmern und den Leuten dafür einen Ort zu geben, um sich denen zu widmen. Unabhängig davon, ob das jetzt, was das jetzt mit der Suchterkrankung macht, weiß ich nicht.
Ja, also grundsätzlich sozusagen Menschen ihren menschlichen Wert und auch die Ganzheit irgendwie zuzugestehen, ne? Und dass sie auch immer noch Entscheidungen über sich selber treffen dürfen. Und dass sozusagen dieser Punkt, wie komme ich auch wieder in meine Eigenverantwortung, ist ja ein großes Thema, ne? Also Sucht nimmt einem ja Handlungsspielraum einfach. Und ich glaube auch wirklich, dass wenn du wirklich psychologisch tief arbeiten möchtest, das kannst du nicht, wenn du halt ständig irgendwie eine alkoholinduzierte Depression behandelst. So, also es macht natürlich total Sinn, dass jemand, der eine Abhängigkeit hat und regelmäßig konsumiert, bevor man da wirklich psychotherapeutisch, ich sag mal, an die vermeintlich grundlegenden Dinge rangeht, erstmal die Substanz rausnimmt und dann mal guckt, was ist denn noch übrig. Aber es ist halt dieser Gedanke, dass das aber etwas anderes ist. Also, dass das nicht mit allem anderen auch noch zusammenhängt, was diese Person ist. Und das ist, es gibt ja auch so Bilder, dass dann so, wenn Menschen, der Kampf gegen die Sucht, als ob das irgendwas ist, was so ein bisschen, was auch so außerhalb, also was nicht,
So wie der Kampf gegen den Krebs, ne?
Ja, genau. Und Sucht ist halt auch, also so Suchtdynamiken sind halt auch ein Teil von einer Person.
Ja.
So, und ja, es ist, ich weiß auch, es ist komplex. Klingt dann schnell wieder nach Suchtpersönlichkeit, ne? Aber.
Genau, also es ist eben so, wo man muss die Person sehen und die Sucht als Teil der Person, aber eben nicht die Sucht als die Person.
Ja.
Und trotzdem ist der Kern ist trotzdem bei der Person und auch die Entscheidung darüber. Und ich kenne es eben, also habe gerade eben ein Gespräch auch darüber gehört von jemandem, die Drogengebrauchende war und die gesagt hat, nein, sie hat noch multiple andere Diagnosen und sie schafft es nicht. Sie weiß, sie kann in den Lebensumständen, die sie jetzt im Moment gerade hat, kann sie nicht ihren Drogengebrauch aufhören, aber sie würde sehr gerne sich diesen anderen Diagnosen mal stellen und mit denen mal arbeiten und mal gucken, was das mit ihr macht. Aber es geht nicht, weil sie eben nicht, solange sie es nicht schafft oder auch nicht schaffen will, dauerhaft clean zu sein, bekommt sie einfach keine Hilfe. Mhm. Und da mag auch jeder unterschiedlich sein. Ich meine, letztlich, ich bin auch keine Therapeutin, ich bin auch keine Psychiaterin und so weiter. Ich finde nur sozusagen dieses Konzept irgendwie, da habe ich echt gedacht, das kann doch wohl nicht wahr sein.
Mhm. Ich würde einfach grundsätzlich sagen, jeder Mensch verdient Hilfe für die Anliegen, die er oder sie hat.
Ja. So.
Ja.
Und irgendwo muss man halt anfangen. Und das ist so wichtig, ne, dass gerade bei Sucht so oder bei allen möglichen psychischen Erkrankungen, dass der Erstkontakt oder diese Kontakte mit dem System, dass die wertschätzend sind und dass sich Menschen aufgehoben fühlen, dass sie sich ernst genommen fühlen in ihren Bedürfnissen, was auch immer diese Bedürfnisse gerade sind. Ja. Und das ist halt, meine ich auch, als ich gesagt habe, da hätte ich auch, oder dass Leute haben keinen Bock, ne? Also es ist halt dieses, wenn du in so ein System reinläufst und das Erste, was dir entgegenschlägt, ist so eine Wand aus Ablehnung und irgendwie dem Gefühl, dass du mit deinem Anliegen da eigentlich auch nicht richtig bist oder dass du es nicht haben solltest und dass du da nicht aufgehoben bist. So, das meine ich mit, da hätte ich keinen Bock. Also, mhm. Ne, das ist halt, dann wird halt die Hemmschwelle hoch und dann wird das halt schlimmer. Ja.
Wow. Ja. Das war richtig geil. Das war echt eine richtige Wissens-Overdose. Total super.
Mega, ja.
Ja, vielen Dank, dass du da warst.
Ja, danke, dass ihr mich eingeladen habt. Ich fand es auch super spannend, mit euch zu sprechen.
Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen. Wenn du mit Soda Club up to date bleiben willst, dann kannst du das auf sodaclub.com. Dort findest du nicht nur alle Podcast-Folgen, sondern auch das SodaMag, Magazin für Unabhängigkeit. Wenn du Steady-Mitglied wirst, kannst du unsere Arbeit unterstützen und bekommst noch dazu unseren Newsletter, voller geiler Bonusinhalte. Schreib uns für Feedback, Fragen und Themenvorschläge. Wir lesen alles. Und wenn du ein Sternchen bei Apple Podcasts und Herzchen bei Instagram gibst, dann lieben wir dich für immer. Bis bald auf sodaclub.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.